Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin Moin und herzlich willkommen, ist das meine normale Anrede? Ja. Zu Devils and Demons, das ist Folge 402, wir sind immer noch in den German Weeks hier bei Devils and Demons. Ich bin Chris, bei mir sind Laura.
Hallo.
André.
Moin.
Und Theresa.
Hallo.
Und bevor wir loslegen, sind wir euch noch was schuldig, denn sehr viele Leute haben von euch in den letzten 4 Wochen angefangen, uns auf unserer Supporter-Seite zu unterstützen, also auf unserer Steady-Seite. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Lust habt, mehr Content von uns zu bekommen über die üblichen Folgen, die weiterhin gratis jeden Freitag hier zu hören sind, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut da gerne mal vorbei. Für einen schmalen Taler oder auch einen etwas größeren schmalen Taler bekommt ihr da gerne von uns etwas Bonus-Content. Und ich weiß jetzt nicht, welche Namen ich davon schon vorgelesen habe, deswegen habe ich einfach nochmal alle Unterstützer, 9 Unterstützer der letzten 4 Wochen rausgesucht. Vielen Dank an Dominik, Felix, Rolli, René, Ivana, Anja, Christian, Tim, Gordon, Marco, Hagen, Julian, Thomas, Adrian, Sascha, Franzi, Alinta, Jeremy, Pascal, Silvio, Katharina, Dennis und Jonas. Und ich habe jetzt nicht Jeremy und Pascal mit Absicht hintereinander gemacht, weil hier schon gelacht wird. Also vielen Dank für eure Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr weiter und bedeutet uns sehr viel. Vielen Dank dafür. Und André, es gibt Eintrittskarten. Endlich. Wofür? Was muss man tun?
Für Steady?
Naja, dafür nicht, aber für was viel Besseres noch.
Ja, richtig, denn wir haben es ja schon angekündigt gehabt und jetzt ist der gestartet, der Vorverkauf für unsere Weihnachtsshow, Weihnachten mit Devils and Demons, am 18.12. in Köln im Touristarama. Und der Vorverkauf läuft jetzt über rausgegangen.de. Es gibt 100 Tickets und den Link, findet ihr jetzt unter unserem neuen Linktree. Also ihr konntet ja bisher, also könnt ihr immer noch, haben wir ja diverse URLs, wie zum Beispiel Steady, gibt es support.devilsanddemons.de oder unsere Savoy-Reihe live.devilsanddemons.de. Wir haben jetzt nochmal was Neues aufgesetzt, damit wir alle unsere Linkwerke, die wir so haben, damit ihr alles, was ihr bei uns findet, so Shops, Steady und jetzt eben auch der Vorverkauf für die Live-Show in Köln, findet ihr ab jetzt im Linktree, der ist in den Shownotes, die URL ist linktr zusammen, dann .ee, also Linktree, aber die 2 Es mit Punkt dazwischen, /devilsanddemons, also linktr/ee/. Oh Gott, nochmal.
Ich wollte sagen, also ich habe jetzt schon, ich bin raus.
/devilsanddemons. Den Link seht ihr in den Shownotes. Da findet ihr quasi gesammelt all das, was es bei uns im Kosmos irgendwie gibt. Und da findet ihr auch den Link zu den rausgegangenen Shop-Tickets. Und könnt zuschlagen. Und ja, seid schnell. Viel Plätze haben wir nicht. Und wir freuen uns da auf eine tolle Weihnachtsshow mit euch.
Ja, sehr gut. Ich finde auch Weihnachtsrevue, das klingt auch gut. Die Devils and Demons Weihnachtsrevue.
Das klingt so hochgestochen.
Ein paar Tanznummern, bisschen Musical, ist alles dabei. Für jung und alt.
Chris aber kommt mit so einem, mit so Flügeln eingeflogen von der Decke am Anfang der Show.
Ich performe, es hat sich ja jemand gewünscht, Wicked als Live-Performance, mache ich. Kein Problem.
Ich aber ich finde es cool, dass wir das, wenn machen, wie, keine Ahnung, so wie bei High School Musical in der Mensa, dass dann auf einmal alle mitmachen auch. Das ist dann schon auch relevant, dass wenn wir anfangen zu singen, dass alle dann auch mit aufspringen und mittanzen.
Das wird mir schon. Habt ihr gehört? So stellt sich Theresa euch da draußen vor.
Ja.
Okay.
Und ich gehe auch davon aus, dass ihr alle brav High School Musical, alle 3 Teile gesehen habt, dass ihr auch wisst, was ich meine.
Irgendwie ist in den letzten Tagen schon wieder Van Helsing so oft untergekommen und ich habe gerade innerlich überlegt, was ich lieber nochmal gucken würde, Van Helsing oder High School Musical. Und ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden.
Ich schon. Van Helsing. High School Musical.
Van Helsing.
Tja.
Ich glaube, ich würde Twilight sogar noch lieber gucken. Lieber Twilight nochmal als die beiden, glaube ich.
Aber da habe ich halt alle Filme nochmal geguckt an einem Tag. Das war auch anders.
Auch da, du weißt, man soll immer vorsichtig sein, was man on record sagt. Der erste hat schon eingetippt. Spotify-Kommentare. Nein. Ihr könnt die ganze Reihe besprechen, bitte.
Nee, das tue ich mir nicht mal an.
Da können wir meine Schwester einladen. Die freut sich darüber.
Ja, deine Schwester kann auch einfach diesen Podcast alleine aufnehmen und dann veröffentlichen.
Ja, die kann das. Meine Schwester und Daniela machen das zusammen.
Ja, genau.
Aber man muss immerhin sagen, alle anderen Filme außer dem ersten haben zumindest ein Color Grading.
Der erste hat auch eins. So ein grünes?
Ja, das weiß ich nicht. So? Das ist einfach alles oft ausgedreht halt.
Hauptsache Kristen Stewart spielt mit. Wo Kristen Stewart nicht mitspielt, ist unser heutiger Film oder unsere heutigen Filme. Die wären aufgewertet worden, ganz klar dadurch, aber ist nicht der Fall. School's Out, Schrei, denn ich werde dich töten, aus dem Jahre 1999. Theresa ist quasi fast, nicht bei deiner Geburt gelaufen im Fernsehen auf RTL, aber knapp verpasst.
Ein paar Monate das Licht der Welt erblickt.
Hat den irgendjemand hier in dieser Runde zur TV-Ausstrahlung am 10. November 1999 zufällig gesehen?
Ich glaube, ich auch.
Ich nicht, nee. Also ich kannte die, aber also vom Hörensagen und so Ausschnitte, aber ich habe die, glaube ich, nicht im Fernsehen gesehen damals. Nee.
Also ich habe ihn definitiv im TV damals gesehen, aber ich weiß halt nicht, ob der mehrfach lief.
Ich glaube, der lief echt nur einmal.
Dann habe ich ihn definitiv gesehen.
Ist auch crazy. Ich habe gelesen, dass dann, also im Fernsehen lief ja diese etwas geschnittene Version, weil die lief um 20.15 Uhr und da konnten sie halt diese, in Anführungszeichen, Slasher-Szenen nicht präsentieren. Und die ungeschnittene Version, das habe ich vorhin noch rausgelesen, die wurde auf dem Fantasy-Filmfest gezeigt, was ich richtig absurd fand irgendwie. Mhm. Wusstest du das, André? Nee.
Ja, früher gab es noch echte Qualität.
Ja, da wurden noch deutsche Filme gezeigt beim Fantasy-Filmfest. Ah ja, auf jeden Fall, wir sind nach Flashback, sind wir jetzt bei School's Out. Und da hatte ich tatsächlich, das hatte ich vergessen, Laura, dass der sogar ein Jahr früher ja schon draußen war. Ich dachte tatsächlich, der kam nach Flashback. Ich dachte, Flashback wäre so dieser kurze, also der Anfang dieser kurzen deutschen Slasher-Welle gewesen, aber es stimmte gar nicht.
Nee, ich hatte das aber tatsächlich auch so in Erinnerung, dass der hier zuerst war. Und der hat ja auch eigentlich ähnlich wie Flashback auch schon die ein oder andere Scream-Anleihe drin. Also das merkt man auf jeden Fall, dass das hier alles Post-Scream ist.
Beide Filme haben ja sehr viele verschiedene Titel im Ausland und im Inland. Und wenn ich es richtig gelesen habe, wurde der sogar im Ausland in den USA als Scream verkauft. Also Scream. Mm. Und dann kam noch irgendwas dahinter, If You Want to Die oder irgend so Quatsch, so irgendwie so. Auf jeden Fall haben sie da direkt drauf gemünzt, dass das irgendwie was bringt. Aber naja, wir sind hier im Slasher zu Hause. Der Film hat auf Letterboxd eine 2,9 von 5, auf der IMDb eine 4,9 von 10. Lief, wie gesagt, damals auf RTL, TV-Ausstrahlung, 10. November 1999. Hat tatsächlich 1,3 Millionen Dollar gekostet. Also das ist nicht wenig. Das sind inflationsbereinigt 2,5 Millionen Mark gewesen. Das ist durchaus für einen TV-Film. Ich meine, RTL darf man nicht vergessen. RTL ist die größte, zumindest damals war es die größte Fernsehcompany Europas tatsächlich. Also wenn irgendwo Geld vorhanden war, dann in der RTL-Gruppe. Also so ganz verwunderlich ist es nicht. Weil er nicht im Kino lief, außer beim Fantasy-Filmfest, hat er dementsprechend da auch nichts eingespielt. Läuft 93 Minuten. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es DVDs. Habe ich jetzt da nicht geguckt, weil die waren echt teuer. Tut mir auch leid an alle, die sich diese DVDs gekauft haben. Sorry, not sorry. Ich habe gesehen, einige Leute haben sich diese überteuren DVDs gekauft, nur für diese Folge heute. Sorry, not sorry. Beide Filme sind auf YouTube zu finden also da steht zwar vor drei Wochen wurde der nochmal neu hochgeladen in 1080p, sind aber gefühlt 360p gewesen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand was Besseres von euch gefunden hat. Ich fand es eigentlich ganz charmant, den in so schlechter Qualität zu gucken.
Ja, es gehört also schon dazu. Ja.
Ich muss sagen, ich fand es auch okay, aber ich habe da nicht so das Problem mit. Und ich habe gerade gesehen, es gibt den auf Medimobs für 4,59 Euro gebraucht. Das zu
schon
viel.
Mal Spoiler. Ich wollte jetzt sagen, würdest du es empfehlen?
Viel, aber es ist okay. Also, ist ja eine Einmalinvestition. Das kann man schon machen. Ich finde das
wichtig. Ist eine Investition fürs Leben.
Ja. Ey, also ganz ehrlich, dass du den nicht hast, wundert mich. Dass du nicht gedacht hast, jawohl, da brauche ich das Mediabook in fünffacher Ausführung, das wundert mich.
Ich sag mal so, mein Budget ist für die 30, für das 30 Euro Mediabook vom Flashback draufgegangen. Ich wollte jetzt nicht noch mehr investieren.
Du hast keine Liebe für den deutschen Film.
Das ist zu viel. Ich hatte schon erwähnt, dass es trotzdem zwei Schnittfassungen gibt. Im Fernsehen lief damals die FSK 12 Fassung, die war um 84 Sekunden gekürzt. Da sind fast alle Kills drunter gefallen, die ohnehin, da können wir ja gleich noch drüber reden, sehr blutleer daherkommen. Aber man hat eigentlich fast alles, was irgendwie noch mit Gewalt zu tun hat, da rausgeschnitten. Und es kam dann erst später, zum einen beim Fantasy Filmfest, als auch später in der Heimkino-Veröffentlichung in der FSK 16 Version ungekürzt raus. Ich weiß nicht, habt ihr eine Content Note? Ich habe irgendwie jetzt gar nicht groß drüber nachgedacht, diesmal beim Gucken. Ich weiß gar nicht, ob es da...
Ja, es wird schon, also es geht ja schon auch um Vergewaltigung oder eine gestagte Vergewaltigung.
Ja.
Das weiß ich, ob es das sogar noch geschmackloser alles macht.
Sammenraub.
Auf eine Art irgendwie schon, aber ansonsten jetzt nicht, dass es explizit gezeigt wird.
Triggerwarnung, deutscher Film.
Deutsche Dialoge.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn eine Triggerwarnung dann für die
glorreichen
Dialoge. Wie war das? Ich möchte wieder einen Sportlehrer, der mir auf die Titten schaut.
Nee, sie sogar angreift, hier anfasst.
Echt?
Angreift.
Ja. An die Titten greift,
dachte,
hat sie gesagt.
Gucken würde ihr reichen, aber das habe ich.
Ja. Das war. Immerhin haben sie. Ich habe ja mal, kennt ihr diesen? Das müssen wir mal machen. Oh, wie heißt das? Heißt das Stirb oder Sex? Oder wie heißt dieser österreichische?
Sex oder Stirb.
Ja, und die, da sprechen die ja, da haben sie ja extra gesagt, nee, wir wollen keine Anbiederungen an den deutschen Markt machen. Wir sprechen hier in feinstem österreichischen Dialekt, im Wiener Schmäh wahrscheinlich. Und also da kam ich aus dem Lachen nicht raus. Ich konnte das nicht ernst nehmen, diesen Film. Das war so lustig. Also falls ihr den nicht kennt, ich glaube, wir werden den hier nie besprechen, obwohl es klingt jetzt schon wieder nach einer Herausforderung, aber das ist richtig übel.
Aber ist das nicht...
Mit Hillary.
Der von Cherry Falls, der Untertitel?
Nee. Wie heißt der? Auch, kann
jetzt
sein.
Jetzt bin ich verwirrt.
Warte mal.
Ist der nicht mit
Sex oder Vieh? Derp heißt der. Der deutsche Name von Cherry Falls ist Sex oder Stirb. Da meinst du nochmal irgendwas anderes?
Dann meine ich einen anderen. Dann heißt der... Ah, wie ist denn der österreichische Slasher? Ja, ich bin mir jetzt nicht. Achso, in drei Tagen bist du tot.
Ah,
so heißt der.
Ja,
ach, den meinst du.
Ja, okay. Auch das haben jetzt schon die ersten bei Spotify schon wieder in die Kommentare getippt. Mann, sind die blöd. Ja, genau. Gesprochen. Ja, also den. Und es gab es nicht nochmal diesen Blutgletscher, André? Kennst du den?
Ja, gibt's auch, ja.
Gibt's auch, ne? Das war auch in Österreich. Aber es war kein Slasher, ne? Es war so ein. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Habe ich den gesehen? Egal. Genau, Content Note. In Sachen Gewalt können wir hier, glaube ich, Entwarnung geben. Der ist so mit, also wenn wir jetzt von Slashern sprechen, die wir hier besprochen haben, ist das so, glaube ich, mit das Softeste, was wir uns bisher angetan haben, ne?
Ja.
Ja, schon, doch.
Ja, ich überlege gerade, ob wir auch irgendwas noch aus dem FSK-12er-Bereich auch schon besprochen haben, was irgendwie als Slasher durchgeht. Aber schon sehr zahm.
Also ja, ich hatte also den voll krass in Erinnerung. Also, dass ich den voll schlimm fand, aber ich meine, kein Wunder, ich war ja da 10. aber ich fand ihn jetzt, also ich war schockiert, wie unbrutal er eigentlich war. Und obwohl diese Fassung, die ich jetzt gesehen habe, ja wahrscheinlich mehr Kills enthalten hat als die damals aus dem Fernsehen. Aber die Maske von dem Killer ist gruselig.
Und seine Waffe auch. Und das hat ihn, glaube ich, vielleicht in der Erinnerung brutaler gemacht, glaube ich, als er ist.
Du meinst. Die Schere?
Ja, also die Mischung aus dieser roten Maske und dieser Schere und das auf dem Cover, so das Bild, das kannte ich schon irgendwie noch, das hatte ich in Erinnerung. Und für mich hatte ich immer ein bisschen assoziiert, dass der dadurch irgendwie wahrscheinlich brutaler ist. Aber ich glaube, ich habe den Killer aber gedanklich in einen anderen Film reingesetzt, als der es jetzt tatsächlich irgendwie war.
Ich würde noch eine Kritik dazu zitieren wollen, die ich auf Wikipedia gefunden habe von TV Movie, weswegen ich mir recht sicher bin, dass sie den Film nicht gesehen haben. Sie schreiben nämlich, hier wird weder mit Blut noch mit Spannung gespart. Und ich würde sagen, die haben mit beiden definitiv gespart, sowohl mit Blut als auch mit Spannung.
ein TV-Movie war früher, das weißt du vielleicht nicht, aber das war früher, war das für die meisten von uns, war das wirklich der Indikator, ob was gut ist oder nicht. Ob der Stern von TV-Movie, ob der knallrot war, ob der so, ob der leicht rosa war oder ob der grau war.
Das tatsächlich auch noch, aber das ist trotzdem, die haben den Film nicht geguckt. Und darunter steht noch von TV-Spielfilm, betulicher Budenzauber ohne Pfiff.
Das ist deutsch. Das ist deutscher als der Film, wirklich.
Nichts sagen. Das ist
Budenzauber.
Der Film, der Satz sagt nichts aus über den Film.
Betulicher Budenzauber ohne
Budenzauber ist ein geiles Wort.
Ist aber geil.
Spielfilm war dann die mit den Daumen, ne? Die Ratings
mit den Daumen. Ja, das war TV-Spielfilm, genau. Ja, genau. Auch sehr verlässlich.
Geil.
Oh Mann. Wenn ihr den Film auf YouTube guckt, da noch der Hinweis, nicht wundern, da gibt's eine längere Partypassage von 3 Minuten, in der es keinen Ton gibt, weil dort irgendwelche Lizenzinhaber, glaube ich, dafür gesorgt haben, dass die Musik an der Stelle raus ist. Also da läuft irgendein populäres Musikstück. Drücken wir es mal so aus. Sascha hat jedenfalls scheinbar nicht geklagt im zweiten Teil.
Nee, Banana Fish Bones auch nicht.
Ja.
Guano Apes auch nicht.
Nee. Guano Apes sind, ja.
Prinzipiell habe ich nochmal drüber nachgedacht und dann ist mir eingefallen, weil darüber haben wir hier auch schon mal in irgendeiner Form gesprochen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ist ja das gar nicht so untypisch, dass ein Slasher aus Deutschland kommt, weil die Wurzeln des Slashers, ach genau, bei der Saturday Night Fright haben wir drüber gesprochen, genau, sowas, die liegen ja nicht nur im italienischen Giallo, sondern auch im deutschen Krimi, zum Beispiel in den Edgar Wallace-Filmen. Und ich finde, diese Wurzeln sieht man tatsächlich in beiden Schools Out-Filmen ganz gut. Vor allem nämlich an diesem Setting. Hier haben wir ja dieses Schloss, was als Internat herhält. Schloss Schaumburg bei Köln übrigens. Weiß nicht, Laura, ob du diesen Drehort schon besucht hast oder ob du ihn besuchen willst. Nee. Aber das hat schon diese leichten Gothic-Vibes, die auch früher diese Edgar Wallace-Filme hatten, fand ich. Also schon.
Ja, auch dieser Biologieraum, wo diese ganzen ausgestopften Tiere stehen und so, da hatte ich auf jeden Fall auch so Vibes. Ich finde eh, wenn man weiß, wer den Film gemacht hat, darauf kommen wir ja gleich noch, dann sieht man den Film eh noch mal anders, was die Stimmung und so diesen Gothic-Vibe angeht.
Ja, komplett. Ja, können wir direkt drüber reden. Das ist tatsächlich auch André Robert Siegel, der Regisseur. Da haben wir jetzt ja auch schon untereinander ein bisschen drüber gequatscht. Das ist schon seltsam irgendwie, ne? Weil wenn man sich seinen Film, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Laura hat ihn ja dann scheinbar auch gesehen, ja. André hat ihn auch gesehen. Ich weiß jetzt, bei Theresa weiß ich nicht, ob sie ihn gesehen hat. Bei Laurin, das ist ja ein großartiger Film. Da sind wir uns, glaube ich, so ziemlich einig. Gerne gleich noch Statements dazu. Und es ist ein bisschen seltsam, seine Vita danach. Ich meine, klar, hier ein paar Horrorfilme. Schools Out ist aber halt auch eine TV-Produktion, genauso wie die Fortsetzung. Und Anne und ich haben gestern noch versucht, irgendwie rauszufinden, warum das eigentlich so ist und was da passiert ist. Aber da sind André ihm ja scheinbar auch sehr oft Steine in den Weg gelegt worden, ne?
Ja, er hatte irgendwie vor kurzem, hat er ein Interview mal gegeben bei schnittberichte.com diesem Sommer. Und da hat er nochmal auch ganz viel erzählt dazu, was seine Schwierigkeiten in seiner Vita waren. Und der hat halt immer wieder große Lücken und Pausen, beziehungsweise hat dann jetzt irgendwie, das hattest du noch rausgefunden, hat er jetzt irgendwie letzten, zwischen 2014 und 20 irgendwie hat er nur Aktenzeichen XY-Filmfolgen gedreht, zum Beispiel. Also er macht ganz viel für Fernsehen und so. Und sein Problem war, dass er halt früher mit seinen alten Filmen immer, oder seinen Produktionen immer irgendwie angeeckt ist. Zum Beispiel, er hat mal einen Tatort gedreht, der hatte dann einen Pornoskandal, hat die Bild-Zeitung ihn groß an den Pranger gestellt und so, so der Tatort zu sexy und so. Und ihm wurden halt quasi dadurch immer wieder Sachen entzogen, weil Leute ihn explizit hielten und für zu gewagt und den kannst du nichts machen lassen, der ist halt zu speziell und nicht Mainstream-tauglich. Und das hat ihm wohl immer wieder Angebote und Produktionen verhagelt, wodurch er immer wieder zurückgedrängt wurde in den Fernseh-Untergrundbereich und so weiter. Und das hat ihm halt Möglichkeiten verhagelt. Hier bei Schools Out gab es ja auch einen Skandal. Also seine ganze Vita ist voll von Skandalen, die er aber eigentlich selber gar nicht so richtig mal beeinflussen konnte, sondern die wurden ihm quasi aufgeschätzt. Ja. Und das kam aber immer zu Medienrummel. Und deswegen haben ihm dann wiederum viele andere Produzenten und Auftraggeber halt dann Filme entzogen oder Aufträge entzogen. Und das hat seine Vita im Grunde ja 2 Jahrzehnte lang torpediert halt.
Genau, bei Schools Out war es so, dass, und da kann ja wirklich absolut niemand was für. An dem Tag, also am 10.11.99, als der ausgestrahlt wurde abends, hat tagsüber ein Schüler seinen Lehrer getötet in Deutschland. Und das wurde dann sofort mit dieser Ausstrahlung dieses Schools-Out-Films assoziiert. Und da gab es wieder ein Riesentheater, denn auch wieder Bild-Zeitung, Springerpresse am nächsten Tag. Und wir hatten noch, ich weiß gar nicht, André, er hatte 2010 diesen Hepzibah, Village, gedreht. Und der kam ja, glaube ich, nie raus, weil irgendjemand dagegen geklagt hat. War das nicht so? Auch da, irgendwas hat ihm da, wurde da auch...
Ja, der
hat ihm da auch einen Stein in den Weg gelegt.
Und den hat er auch irgendwie ultra brutal dann in der Originalfassung gedreht, mit super viel Gore und so. Das war natürlich auch wieder zu doll. Dann musste er ganz viel kürzen und dann gab es irgendeine Klage und genau. Und letztendlich ist er nie rausgekommen. Der lief dann mal irgendwie, ich glaube, irgendwo auf einem Festival oder sowas. Und dann ist er quasi vernichtet worden. So, und ja, auch wieder so ein Beispiel.
Jetzt haben wir noch bei ihm, gibt es noch diesen The Spider, den er mit Malcolm McDowell angeblich gedreht hat, der soll irgendwann noch kommen.
Nein, der ist nicht
gedreht. Achso, ist nicht gedreht.
Der wartet auf Geldgeber und er findet keine Geldgeber dafür. Skript ist fertig, Malcolm McDowell will mitspielen, sogar, wer hat ihm zugesagt noch? Aber wer war's?
Ja, die anderen kannte ich jetzt hier nicht.
Nein, aber noch irgendein großer Name. Keanu Reeves. Keanu Reeves hat ihm
zugesagt, stimmt, genau,
mitspielen. Ja. Also er ist ein respektierter Filmemacher in gewissen Kreisen, aber ihm gibt halt keiner Geld, weil er für zu skandalträchtig gehalten wird. Also er hat diesen Spider schon lange fertig da liegen. Alle wollen mitmachen, aber er findet keinen, der Geld gibt. Ja,
ja, schade, Laura, ne?
Ja, voll. Also ich meine, ich muss sagen, ich kenne außer diesen beiden Filmen, über die wir heute sprechen, sonst nur den Laurin. Aber den fand ich damals echt sehr cool. Also ein sehr besonderer Film und auch sehr cool inszeniert. Der hat halt sowas sehr Surreales und was sehr Verträumtes irgendwie. Der hat mich auch krass an so einen Hammer-Film irgendwie erinnert, aber voll, im positiven Sinne. Also die Qualitäten von einem Hammer-Film irgendwie rausgearbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann jetzt gepeilt habe, dass er auch der Regisseur von diesen beiden Filmen ist, es ist auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar, weil ich schon finde, dass das qualitativ ein großer Unterschied ist. Aber das hat natürlich auch viel mit den Produktionsbedingungen zu tun, aber auch mit dem Drehbuch.
Ich finde es halt interessant. Ich würde den Film halt echt mal, zumindest eigentlich beide mal in wirklich guter Qualität sehen, weil die wurden sogar auf Film gedreht. Ich glaube, auf 16 mm oder sowas. Und das sieht man halt weder auf DVD noch auf YouTube sieht man das. Deswegen würde ich den halt wirklich gerne mal sehen, wie der auf Film aussieht, weil der theoretisch müsste der viel besser aussehen als in den, sag ich mal, optischen Möglichkeiten, die wir hier zur Verfügung haben.
Warten wir auf die 4K-Restauration von Arrow. Nee, ja, ich finde, du siehst inszenatorisch auch, das Siegel kann halt, er kann inszenieren. Also Laurin ist super geil inszeniert, der hat richtig geile Bilder. Ja. Und das siehst du auch im Ansatz ein bisschen hier in Schools Out 1 und 2 immer wieder mal durchdringen, gerade wenn so On-Set-Location irgendwie eingefangen werden. Der kann schon inszenieren, aber ja, hier haben wir ganz andere Probleme.
Auf jeden Fall, hier zumindest hat ihm der Erfolg recht gegeben. Die Einschaltquote war damals wirklich enorm. Also es war eine der höchsten Einschaltquoten für einen TV-Film des ganzen Jahres 1999, weswegen auch direkt diese indirekte Fortsetzung in Auftrag gegeben wurde. Die Drehbücher, die stammen von jemandem namens Kai Meier. Und da dachte ich so, klingt jetzt erstmal wie ein Allerweltsdeutscher. Hab aber dann mal nachgeguckt und ist tatsächlich ein sehr, sehr erfolgreicher Romanautor, der weltweit mehrere Millionen Bücher verkauft hat, so Fantasy-Bücher und sowas. Fand ich ziemlich erstaunlich. Weil wir haben im Cast wieder die üblichen TV-Gesichter. Ich kannte jetzt tatsächlich hier beim ersten Teil nur drei Leute. Einmal wieder von GZSZ, den Raphael Vogt, der hier für 5 Minuten mitspielt. Der hat ja 10 Jahre bei GZSZ den Nico gespielt. Dann TV-Sternchen Eni van de Maiklokjes. Kennt man ja sicherlich. Hatte ich auch länger in Erinnerung.
Die ich auch kenne, und zwar von dem Fixer-Upper-Format, was die irgendwie ja auch hatte.
Wie
hieß das? Schaue ich jetzt nochmal nach. Bevor die gebacken hat, hat die auch gehandwerkt. So. Also das habe ich immer mit meiner Mama und meiner Schwester geguckt.
Also Leute in meinem Alter kennen sie noch von Bravo TV.
Ja, genau, Bravo TV.
Da bin ich nicht mit gemeint.
Und sie war ja mit Kim Frank von Echt damals auch lange zusammen. Stimmt. Ja, das ist ja auch nochmal in dieser Echt-Doku, die ja vor ein paar Monaten rauskam, auch nochmal Thema gewesen. Und wenn Theresa sucht, ich kannte auch noch die Hauptdarstellerin, die Katharina Wackernagel. Wohnen nach Wunsch, ja, sehr schön. Die Hauptdarstellerin Katharina Wackernagel, die spielt ja in beiden Filmen die Hauptrolle. Die kannte ich tatsächlich aus dem Fernsehen. Die hat echt viel gemacht, hat auch mal einen Grimme-Preis bekommen für die Boxerin und ist ja auch in den letzten Jahren hauptsächlich im TV gewesen. Die hat 14 Jahre lang im Stralsund-Krimi mitgespielt und bei Mord mit Aussicht. Aber auch hier so die richtig großen, also ich sag mal so, da war die, Laura, die Besetzung von Flashback, glaube ich, ein bisschen prominenter so im Nachhinein, ne?
Ja, ich glaube.
Aber auch nicht viel
letztendlich. Ja, ich glaube, da waren halt noch ein paar mehr Leute, die so die Zielgruppe halt irgendwie gerade aus populären anderen Sachen kannte, ne? Das war hier ein bisschen zurückgenommener. Wobei ich auch die anderen mit Namen irgendwie nicht kenne, aber schon das Gefühl habe, dass ich die Gesichter auch teilweise kannte. Also
ging mir auch so.
Ja. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt in den Film ein. Wie geht's denn los?
Also, die Geschichte beginnt am Abend der Abiturfeier an einem abgelegenen deutschen Schlossgymnasium. Im Mittelpunkt stehen die Schülerinnen Nina sowie ihre Freunde Anne, Eva, Philipp und Tom. Jessica, eine weitere Schülerin, ist mit dem Taxi ihres Vaters auf dem Weg zur Feier, verschwindet aber auf mysteriöse Weise, nachdem sie im dunklen Wald einem Unbekannten begegnet.
Ich fand den Auftakt eigentlich gar nicht, klammern wir mal die Inszenierung aus, aber so ein bisschen so die Atmosphäre im Wald und so und das mit dem Anhalter, das hat mich sehr an Düstere Legenden erinnert. Ja, 1:1. Ich fand's nicht schlecht, Laura.
Genau, also ich habe wirklich auch sofort an Düstere Legenden gedacht. Es hatte so voll was von, man weiß schon von Anfang an, das geht irgendwie nicht gut aus. Und so ist es natürlich dann auch. Aber ich fand's irgendwie trotzdem auch cool, obwohl es jetzt nicht besonders überraschend war, dass der Mann, den sie da mitnimmt, wahrscheinlich nichts Gutes im Schilde führt. Also 1:1 Düstere Legenden, hat nur noch gefehlt, dass er irgendwie dann auf einmal so überm Auto baumelt mit den Füßen auf dem Dach.
Mögen Sie denn Horrorfilme, Theresa?
Ja, ich wollte sagen, mich hat es auch eher an Scream halt erinnert. Erstmal so ein unbekannter Anruf und dann so, mit dem irgendwie auch Anspielung auf Norman Bates dann, die dann kam. So mäßig, ja, jetzt wollen sie mich hier mitnehmen, woher wissen sie denn, dass ich jetzt hier nicht Norman Bates bin oder so. Also da auch so dieser Horrorfilmbezug direkt, wo ich mir auch so dachte, ja, okay, wir haben es verstanden. So.
Und was für ein genialer Einfall, dass er sie direkt anrufen kann, weil auf dem Taxi die Nummer draufsteht.
Ja.
Aber wie blöd sie ist, dass sie das überhaupt nicht rafft.
Ja.
Oder beziehungsweise in dem Moment halt es ja so scheint, als würde sie wirklich ja überhaupt nichts mitschneiden, was irgendwie passiert.
Ich meine, also sie weiß ja, dass das der ist.
Ja genau, aber es wird dann am Ende ja aufgelöst, aber als ich das geguckt habe, dachte ich wirklich so, wenn ich jetzt nicht verpflichtet wäre, das zu gucken, würde ich, glaube ich, einfach ausmachen, weil es so dumm war eigentlich.
Ich glaube, sie hatte, André, ich glaube, sie hatte Daddy-Gefühle, in Anführungszeichen, und ist deswegen zurückgefahren, weil anders kann ich es mir auch nicht erklären, weil das ja, so wie Theresa schon sagt, es war ja so obvious, dass jetzt nichts Gutes bei rauskommt. Sie muss sexuell erregt gewesen sein von dieser männlichen, älteren Stimme. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Steile These auf jeden Fall, ja. Also auf jeden Fall bin ich voll dabei. Ich dachte mir auch so, okay, Girl, come on. Aber der Auftakt auf jeden Fall, da merkst du schon allein, was für eine, wie sie sich anlehnen an den US-Horror zu der Zeit. Und da natürlich alles mitnehmen, was irgendwie Leute daran erinnert.
Man muss zumindest fairerweise sagen, also wenn wir Düstere Legenden sagen, ich meinte tatsächlich wirklich Urban Legends, also nicht den Film, sondern wirklich dieses, da sitzt jemand bei dir auf dem Rücksitz und diese ganzen Sachen.
Typische, Legendenerzählungen.
So die Szene gibt es doch in Düstere Legenden.
Der Film kam erst später raus. Ja, aber der kam tatsächlich erst danach raus. Also den konnte Siegel nicht gesehen haben. Der kam irgendwie ein paar Monate danach oder kurz davor. Er hat ihn auf jeden Fall nicht gesehen gehabt. Da müssen wir ihn zumindest in Schutz nehmen. Dann sind wir, Theresa, Abi-Party. Stimmung ist gut. Film zeigt uns erstmal so eine Szene so mit 20, 30 Leuten. Da denkt man, oh, krass, viele Statisten.
Ja,
und dann haben wir sie aber auch zum letzten
Mal. Aber
ja, gut. Und dann haben wir sie aber auch schon zum letzten Mal gesehen, die meisten Leute gefühlt irgendwie. Das spaltet sich ja relativ früh so ein 2-3-2er-3er-Grüppchen auf. Mhm. Fand ich persönlich ein bisschen schade. Ich fand irgendwie, die hätten so diese Partystimmung so, das hätten sie für mich noch ein paar Minuten in die Länge ziehen können. Ich finde, das wird zu sehr verkleinert, das Setting irgendwie.
Ja. Ich hatte auch das Problem, dass ich irgendwie so nach 40 Minuten dachte, ich weiß überhaupt nicht, was hier alles in dem Film passiert, weil irgendwie auf eine Art nichts so wirklich passiert. Also ich könnte das jetzt auch gar nicht gut zusammenfassen, was in diesem ganzen Teil in der Schule passiert, weil es so random ist. Und ich finde, da hätte man eigentlich echt voll gut noch diese Partystimmung mitnehmen können oder das auch noch weiter ausbauen und irgendwie mit einbeziehen können. Da haben sie irgendwie echt viel Potenzial verschwendet, habe ich das Gefühl, weil der dann echt so vor sich hin plätschert und da hätten sie echt noch ein paar Minuten mehr drauf verwenden können.
Laura, 1999, da ist man noch mit Rollerblades durchs Schulgebäude gefahren. Wie Toms Schwester.
Definitiv. Ich habe mich da so ein bisschen auch mit identifiziert, muss ich sagen, weil ich früher auch immer meine Inliner mit zur Schule genommen habe und dann in der Pause richtig cool damit rumgecruised bin auf dem Schulhof. Also es war ein Ding damals, das hat seine Berechtigung in diesem Film.
Ich weiß, Blümchen ist damals auch immer mit Rollerblades durch die Gegend gefahren.
Stimmt.
Ja, Toms Schwester hat das doch sogar gesagt, ne? Das berühmte Zitat, ich will wieder einen Sportlehrer, der mir an die Titten fasst, ja. Sie schwelgt da in Erinnerung, wie toll das doch damals alles war, zu ihrer Abi-Zeit.
Tom ist der Freund, ne? Von der unserer Hauptfigur Nina.
Ja, von Nina, ja, genau. Okay. Ja. André, wie fandst du das schon ganz am Anfang, da wissen wir ja noch nicht, ob das ein Red Herring ist oder nicht, erwähnt wird, dass ein Serienkiller entflohen ist aus der Theresa, korrigiere mich gerne, aus der psychiatrischen Anstalt oder aus der geschlossenen, glaube ich, irgendwie.
Keine Ahnung, wird wahrscheinlich wieder irgendein weniger
Nervenheilanstalt
korrekter Begriff für verwendet worden sein, aber irgendwie
aus einer Einrichtung.
Ja.
Ja, und es wird auch erwähnt, dass der mit großer Schere damals Leute umgebracht hat und auch unsere Gruppe an jungen Leuten, die wissen Bescheid über die Geschichte, die erzählen sich auch so ein paar Storys schon darüber, wie fandst du das?
Ja, auch das halt diesen urbane Legenden-Touch einmal, plus aber ich dachte auch die ganze Zeit so, die haben alle Clock Tower gespielt, das ist ein Videogame, wo mit einer großen Schere Leute umbringen. Ist total simpel und billig, aber natürlich effizient, um gleich dich klar zu machen, was die Bedrohung ist. Und dann wartest du ja auch eigentlich nur drauf, dass du es eben auch zu sehen bekommst. Also das ist halt cheap, aber es hat funktioniert irgendwo.
Hat es nicht dafür gesorgt, dass man, also ich habe dadurch den, also ich wusste die Auflösung nicht mehr vom Film. Wusste ich, weil ich den Film erst, also ich habe ihn vorgestern gesehen und vor 3 Wochen gesehen, aber ich meine jetzt vor diesen 3 Wochen habe ich den ja seit damals nicht mehr gesehen und wusste die Auflösung nicht mehr und dachte mir schon, oh, wenn die am Anfang erzählen, da läuft ein Serienkiller mit der Schere durch die Gegend, na, das wird ja sicherlich am Ende nicht der Serienkiller mit der Schere sein bei der Auflösung. Und deshalb hat es mich fast ein bisschen gestört, dass die so früh schon darüber reden.
Nee, ging mir nicht so. Also ich habe ihn gesagt, ich habe den gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wenn ich ihn mal gesehen habe, alles vergessen. Und ich war halt so, ja, wahrscheinlich ist es einfach nur plumpes Teasing oder halt einfach nur, wie gesagt, so eine Schreckgeschichte, um schon mal so ein bisschen Stimmung zu machen. Aber als es dann halt auch so ist, war ich halt irgendwie so, okay, irgendwie ist es auch ganz, ganz geil, dass sie einfach direkt das teasen, damit du halt, wie gesagt, fast so hyped bist, dass du nur darauf wartest, dass es halt irgendwie passiert. Wie gesagt, es ist billig, aber mich hat es jetzt nicht gestört.
Aber das ist es ja nicht. Deswegen meine ich, ist das ja nicht.
Aber du hast natürlich das Element irgendwo drin.
Na ja, gut, ja, das stimmt.
Aber kurze Verständnisrückfrage. Der Typ vom Anfang, der hier mit dem Taxi da, mit der telefoniert, das ist doch der Scherenmörder, oder?
Das ist der Scherenmörder, aber der ermordet ja keinen im Film.
Ja, ja, aber er war auf dem Weg dahin.
Ja, er war auf dem Weg.
Ja, aber das ist Element.
Die notgeile Jessica kam.
Es wird damit ja lange gespielt trotzdem.
Ja. Ja. Ich fand die Schule als Setting eigentlich cool. Hat mir eben schon gesagt, so das hatte für mich so diese. Das hat für mich auch dann immer dafür gesorgt, dass ich nicht so an die amerikanischen Teenie-Slasher denken musste. Und das ist auch etwas, was auch bei Flashback schon gut gelungen ist, dass das Setting dafür sorgt, dass es schon einen europäischen oder deutschen Touch hat, das Ganze. Ich fand nur diese, ist euch das auch aufgefallen, dass diese Schule vielleicht ein bisschen schmutzig ist? Mhm. Also ich fand, die war sehr unaufgeräumt, sehr verstaubt und sehr dreckig. Und ich dachte mir so, also dieser eher so aus, als hätte seit 30 Jahren da niemand mehr unterrichtet. Gerade dieser Raum, Laura, den du vorhin erwähnt hattest, mit den ausgestopften Tieren und so. Ja. Also
nee, ich finde auch, die Schule sah nicht so bewohnt aus, ne? Also als ob die da vor kurzem noch Unterricht gehabt hätten. Das ging mir ähnlich. Aber wahrscheinlich, ich meine, das war ja ein ziemlich großes Gebäude und ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Motivmiete auch damals dafür schon teuer war. Hatten sie dann wahrscheinlich nicht noch einen extra Tag zur Reinigung irgendwie eingeplant?
Auf jeden Fall kamen sie so zu diese, finde ich, diese langen Flure dort in diesem Gebäude. Alles auch von der Düsternis. Also ich fand schon, der hatte auch so ein paar atmosphärische Momente so auf TV-Niveau. Der nutzt sein Setting eigentlich ganz gut, fand ich, Theresa. Oder
Ja, würde ich auch sagen. Also vor allem eben dieser eine Raum mit den Puppen ist da schon auch ein Highlight. Insgesamt finde ich die Atmosphäre da auch eigentlich echt cool. Aber wie gesagt, das Drehbuch macht halt auch nicht so viel daraus. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch nicht so inszeniert ist, dass das Maximum da rausgeholt wurde. So würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also Ansatz irgendwie gut und cool, Umsetzung trotzdem wieder eher so mittelmäßig, meiner Meinung nach.
Ja, und vor allem, also wie gesagt, du sagst ja schon, die Schule sieht eben aus wie nicht genutzt. Und nachts wirkt sie dann halt auch eher wie einfach ein Set als eine echte Schule einfach. Mhm. Und ja, die ist stimmungsvoll, auch wenn er dann irgendwelche Shots macht, draußen am Fenster irgendwie hoch, es regnet, es ist düster. Also das sind ja so ein bisschen so seine Gothic-Bilder, die er auch gut kann. Das funktioniert, finde ich, auch gut. Aber die Schule sieht halt wirklich nie aus, als ob da wirklich tatsächlich mal irgendwas stattgefunden hat, was dem Unterricht nahe kommt.
Ja, und was mich gestört hat, ist halt genau das, was Theresa, glaube ich, auch meint. Da passiert halt so zwischenmenschlich, und das kann ich schon mal vorweggreifen, das finde ich beim zweiten Teil deutlich besser, dass bei den Figuren einfach ein bisschen mehr passiert. Also die unterhalten sich nicht nur über Schwachsinn, so wie ich im ersten Teil. Das ist sehr Teen-Slasher-mäßig, US-mäßig, finde ich, diese Ebene. Und die Figuren geben halt gar nichts her, ne? Das sind halt so, es gibt mal so zwei, drei Momente. Ich fand zum Beispiel, da kommen wir gleich auf die Szene zu sprechen, oder brauchen wir dann gar nicht groß zu bereden, aber als es dann mal um diese kurze Liebesgeschichte ging zwischen, wer waren das eigentlich, die da hinter der Nina, hinter dieser Leinwand rumgeknutscht haben zu Sascha und
dem Tom, ne?
Ja, da dachte ich so, und dann waren alle mal ganz kurz nett zueinander, so für 3 Minuten, haben sich nicht beleidigt oder irgendwelche Sachen um die Ohren geworfen, aber das waren auch die 2, 3 einzigen Minuten, glaube ich, wo das der Fall war. Ansonsten haben die mich, Theresa, ganz schön genervt, die Leute da.
Ja, voll. Und zum einen, wie du schon meintest, die waren jetzt alle nicht sehr nett zueinander, was ich prinzipiell auch immer nicht mag, weil ich es immer eigentlich cooler finde, wenn die Leute prinzipiell irgendwie nett zueinander sind und vielleicht schon auch Konflikte haben, aber halt einfach sich nicht wie komplette Arschlöcher verhalten. Und da waren da auch eher noch so, es war ja auch noch dieser AIDS-Subplot drin, wo ich mir auch nicht sicher war, ob ich den richtig verstanden habe. Also irgendwie hat da die eine, Gott alleine weiß ihren Namen noch, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Genau, hat irgendwie tierisch Angst vor AIDS, scheint aber auch noch nie was von der Existenz von Kondom zumindest gehört zu haben und hat da irgendwie tierisch Angst vor, aber hat dann trotzdem irgendwie ungeschützten Geschlechtsverkehr mit, keine Ahnung, jedem. Ich weiß, ich habe es nicht ganz verstanden.
Ja,
ich
dachte wirklich so, hä? Genau, hä? Das klingt halt wirklich so, als würde sie einfach auch mit jedem schlafen und hätte gefühlt jede Woche Angst vor AIDS, weil sie jede Woche einen wechselnden Geschlechtspartner hat. Das ist eine ganz, ganz weirde Nummer.
Ja, das ist das fürs Ende aufheben, okay. Weil das ist ja noch das Highlight des Films, in Anführungszeichen.
Das hätte man auch noch ein bisschen mal da einbauen können. Also das war wirklich, naja.
Wie geht's dann weiter, Therese?
Genau, während die Party läuft, planen Nina und ihre Clique einen Abi-Streich und verschaffen sich Zugang zu einem verlassenen Trakt der Schule. Darüber haben wir bereits gesprochen.
Ja.
Bald wird ihnen jedoch der Spaß verdorben, denn ein als Harlekin maskierter Unbekannter, der sogenannte Scherenmörder, streift durch die Korridore und beginnt eine Jagd auf die Jugendlichen. Einer nach dem anderen fällt dem Killer zum Opfer, sodass sich die vertraute Schule in einen Albtraum verwandelt.
André, ich musste doch ein bisschen, also da habe ich, das hatte in mir ganz kurz nostalgische Gefühle hervorgerufen, also diese Knutschszene dort, weil einfach die Musik, die aus dem Radio kam, das war, muss ich schon sagen, da Sascha so noch in alter Blüte, Banana Fishbones, fand ich damals sehr geil, den Song, muss ich gestehen, als der rauskam, da muss ich sagen, das fand ich nett, das ist so, war ich kurz auch ein bisschen in,
ja, war kurz
in Erinnerung geschweckt, nicht, aber.
Ja, auf jeden Fall, fand ich auch. Und irgendwie hatte ich so ein bisschen auch in dem Moment, in unseren 3 Sekunden, wo sie sich mal nicht alle ankacken, ich hatte auch so ein bisschen Halloween Edge 20 Vibe, so ein bisschen, auch vom gleichen Setting und dass sie da auch die gleiche Konstellation, sie wollen so eine, während keine alle anderen weg sind, machen sie irgendwie eine Party.
Stimmt.
Muss ich voll dran denken, ja.
Und der war da ja auch schon draußen, stimmt. Also wer weiß, ob da nicht Inspired by ist. Wie fandet ihr denn den Killer? Erstmal nicht, wer da drunter steckt und so weiter, sondern wie fandet ihr den Look? Laura und ich haben ja vorhin schon angesprochen, diese rote Harlekins-Maske, das Kostüm und diese große Garten-Heckenschere oder was auch immer das dort ist. Ich habe mich ein bisschen an den Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Nothing Underneath erinnert. Da gibt's ja auch einen Killer mit so einer großen Schere und wie André schon gesagt hat, das Videospiel Clock Tower hat da sowas auf. Was, wie fandet ihr den? Mit Look und Waffe, sag ich mal.
Oh, ich fand den so ein bisschen, also er wirkt leider alberner, als er müsste. Ich finde, er sieht ein bisschen sehr zu clownsmäßig aus irgendwo. Also ein Clown im schlechten Sinne, sondern so halt irgendwie wie so ein, als hätte man sich halt so ein schlechtes Theaterkostüm hinter der Schulaula schon reingezogen und springt damit halt rum. Ich fand ihn nicht so richtig furchteinflößend, muss ich sagen.
Ich sag, der Clown lief einen Tag vorher im Abendprogramm bei RTL, falls jemand die Serie noch kennt. Ja,
also ich muss sagen.
Also wisst ihr, was ich meine? Ne? Also sehr, ja, ich fand ihn irgendwie zu ulkig irgendwie.
Ich finde gerade wegen diesem Gegensatz zwischen der doch schon ziemlich fiesen Maske und dann diesem leicht albernen Clown-Kostüm, das fand ich irgendwie sehr reizvoll, dass das so unterschiedlich ist. Und ich glaube generell auch alles, was so in Richtung Clown geht, mich ja sowieso immer doll gruselt. Also ich fand den tatsächlich ziemlich cool, den Killer, muss ich sagen.
Ja, würde ich mitgehen. Ich mochte das tatsächlich auch ganz gerne. Also vor allem die Maske ist halt irgendwie cool, vor allem weil da ja auch so sehr strahlend blaue Augen drunter stecken. Das hat mir auch gut gefallen. Und ist vor allem, glaube ich, die Maske in Kombination mit der Schere, die irgendwie auch sowas, ich weiß gar nicht, ob die rostig ist, aber in meinem Kopf war die auch schon so eine sehr alte Schere. Wenn ich damit jemanden Finger abschneidet, ist eh schon scheiße, aber dann fängst du dir safe noch irgendwas ein, weil das schon so alt und ranzig irgendwie ist. Den Vibe hatte das für mich so ein bisschen. Ja, genau. Über die Schere übertragen. Naja. Und ja, deswegen hat mir das auch gut gefallen. Ist halt schade, dass die dazugehörigen Kills halt so scheiße sind, ne? Aber jetzt der Killer an sich ist erstmal cool.
Ja, das ist jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das für euch qualitativ für den Film eine Rolle gespielt hat. Dass, also, man, wie gesagt, wir reden jetzt natürlich von der ungeschnittenen Version. Also, das ist ja nicht mal die damals im Fernsehen lief. Könnt ihr auf Schnittberichte ja nachgucken. Dann seht ihr tatsächlich, dass da gar nichts fast zu sehen war in der Fernsehfassung. Aber wir betrachten jetzt mal diese ungekürzte Version. Aber wie gesagt, selbst da, also da sieht man mal, wie diese Schere so in die Schulter reingerammt wird und so. Aber so richtig, gerade wenn man sich diese Waffe anguckt, Theresa, ne, dann hofft man eigentlich, oh Gott, mach was Tolles damit, stech einfach in die Augen und klappt das Ding zu oder irgendwie so sowas. Ich glaube, sie haben es schon ausgereizt. Also es ging ja scheinbar darüber hinaus, was sie machen durften im Endeffekt. Aber es ist halt irgendwie schade. Ich glaube, das hätte den Film wahrscheinlich aufgewertet. Was meint ihr, Theresa?
Ja, würde ich jetzt mal von ausgehen, weil der Film mir ja irgendwie auch. Also ich habe das Gefühl, der verkauft mir eigentlich auch was anderes. Der zeigt sich irgendwie wie so ein Slasher, sagt so, hier, hallo, wir haben Scream geguckt. Und dann bekomme ich halt das vorgesetzt. So. Und ich meine, Scream, ja gut, wahrscheinlich in der Zeit schon auch ein brutalerer Film. Aber jetzt, Stand heute, ist jetzt ja auch nicht der brutalste Film aller Zeiten. Und das ist wirklich, ziemlich langweilig und halt auch frustrierend irgendwie. Weil man sich schon, ne, wie er gesagt hat, ausmalen kann, was man mit dieser Schere anstellen könnte. Nichts davon passiert. Und es war halt tatsächlich so, dass ich auch irgendwie nach, keine Ahnung, einer halben Stunde oder so auf Pause gemacht habe und nochmal geschaut habe, ob auf YouTube tatsächlich die ungeschnittene Variante ist, weil ich das gar nicht fassen konnte, weil ich dachte, nee, da fehlt was. Das kann nicht sein, dass das das fertige Produkt ist.
Vor allem hatte Chris bei uns ja extra noch im internen Chat angekündigt, hey, passt auf, ne, das ist die Uncut, guck die. Es gibt auch eine geschnittene und so weiter. Und dann war ich beim Gucken auch so, das ist die Uncut? Was ist?
Ja, also, genau. Wie wenig sieht man in der geschnittenen? Ja. Ja, voll.
Ja, ich meine, es war natürlich, man darf nicht vergessen, zu dieser Zeit, also die Wiedergeburt des Slashers, Theresa, das ist ja schon gut erfasst, mit Scream auch, die waren ja alle nicht besonders brutal, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Alles, was so Ende 90er, Anfang 2000er, die waren ja alle relativ zahm, was das angeht. Splatter gab's da ja eigentlich nicht in den Slashern, aber ein bisschen mehr irgendwie schon. Und ja, ich weiß nicht. Aber
ja, aber die haben zumindest inszenatorisch trotzdem hinbekommen, dass du irgendwie, ja, dass es schmerzhaft war, dass es trotzdem irgendwie
und spannend ist, vor allem, dass diese Killszenen spannend sind.
Dass es spannend ist, dass es irgendwie unangenehm ist, dass es wehtut. Und das hast du ja überhaupt nicht. Also da sticht dir mit einer Schere in die Schulter und du bist und die Person ist so, au. Und liegt auf dem Boden und das war's so. Dann, okay. Also da gibt's halt keinerlei Thrill, keine Spannung, das tut nicht weh, das ist nicht, du bangst nicht irgendwie um jemanden, das ist echt halt einfach inszenatorisch leider auch alles nicht so geil.
Aber würdet ihr nicht sagen, dass der Film trotzdem mehr an den klassischen Slasher erinnert als jetzt zum Beispiel Flashback?
Rein vom Aufbau her würde ich sagen, ein bisschen schon, ja. Aber da hört es auch schon auf.
Ja.
Also die Idee halt des Slashers ist ja drin, aber halt alles, ja, was ihn gut macht, ist da nicht drin.
Genau, ich glaube, hier hat man ja halt wenigstens so dieses, das Setting im Sinne von einer nach dem anderen, ne, und eine Gruppe irgendwie, die halt hintereinander getötet wird. Aber das war es auch schon. Also ich finde, von den Kills her, würde ich sagen, ist dann Flashback doch schon näher am Slasher. Auf jeden,
ja,
Fall.
Ich fand es ja, er hat ein bisschen mehr Identität, glaube ich, noch, weil, wie gesagt, ich finde hier hier kommt doch so diese europäischen Genre-Wurzeln stecken hier für mich einfach drin. Das hätte halt, wie gesagt, auch ein Giallo-Setting sein können, sowohl der Killer als auch das Schloss zum Beispiel, und auch ein bisschen mehr 80s drin. Das hat mir bei Flashback alles komplett gefehlt zum Beispiel. Mhm. Irgendwie, der hatte mir zu wenig. Ich meine, ist ja auch gut, wenn da eine gewisse Eigenständigkeit drin ist, aber da, weiß ich nicht, das habe ich nicht so gefühlt.
Mir hat hier Martin Schneider gefehlt.
Nee. Ja. Das stimmt. Theresa, wie geht's weiter?
Der Harlekin treibt sein Unwesen in den dunklen Gängen, erschreckt und meuchelt die jugendlichen Opfer. Die Gruppe wird dezimiert und die verbleibenden Freunde kämpfen verzweifelt ums Überleben. Zu diesem Zeitpunkt herrscht Unsicherheit darüber, wer sich hinter der Maske versteckt und was die Motivation des Mörders ist. Der vermeintliche Täter wird gefasst und landet im Krankenhaus. Es handelt sich dabei um den ausgebrochenen Serienkiller.
Wie fandet ihr Nina als Hauptfigur? Hat die euch was getaugt im Vergleich jetzt auch zu den anderen, von uns ja schon als eher schwach geschriebenen Figuren?
Also ich muss sagen, in der ersten Szene, die sie hatte, da sitzt sie ja mit ihrer Freundin Anne irgendwie da und hat Liebeskummer und rückt aber auch nicht so richtig mit der Sprache raus, was eigentlich das Problem ist. Da dachte ich so, oh, ich hatte sie irgendwie als relativ gute Schauspielerin in Erinnerung und irgendwie fand ich das am Anfang sehr, sehr hölzern, aber ich finde, über den Film wird es deutlich besser und ich finde sie als Hauptfigur irgendwie echt okay. Sie ist sympathisch. Es liegt aber nicht unbedingt daran, dass sie super gut geschrieben ist, sondern dass sie einfach im Vergleich zu den anderen netter und sympathischer wirkt und halt irgendwie die ist, mit der man am ehesten mitfiebern würde. Und ich finde, die Katharina Wackernagel macht das auch wirklich gut insgesamt. Aber trotzdem ist das für mich jetzt kein Final Girl, wo ich sage, boah, richtig cool.
Ja, geh ich mit. Ich finde sie auch eigentlich relativ sympathisch. Sie spielt das irgendwie in Anführungszeichen gut für das, was der Film irgendwie hergibt, das Drehbuch, ja, hergibt, so was, wie sie geschrieben ist. So, sie macht das Beste draus. So, das kann man so sagen. Aber ich fand sie auch irgendwie sympathisch und sie war mir deutlich sympathischer als eigentlich alle anderen im Film. Von daher finde ich irgendwie, trägt die beiden Filme, muss man ja sagen, Spoiler schon mal, beide Filme eigentlich ziemlich gut, weil ich sie doch dann ganz gern gesehen habe irgendwo, ja.
Ja, bei mir ist sie tatsächlich einfach auch untergegangen, würde ich auch einfach sagen. Ich habe die gar nicht so wirklich wahrgenommen, wahrscheinlich dadurch, dass sie so eine der weniger kotzbrockigeren von denen ist. Und dann, was wenn man so, ah, okay, die ist jetzt die das Ruder rumreißen soll. Okay, ja gut. Also als sie dann irgendwie so ein bisschen etabliert war, war ich dann halt auch irgendwie fein damit. Aber auch da kann ich schon mal vorwegnehmen für den zweiten Teil, dass sie mir da deutlich besser gefallen hat, weil hier hätte sie dann, finde ich, tatsächlich auch einfach noch mehr Charakterisierung oder so gebraucht, weil hier war sie mir auch einfach echt scheißegal. So.
Können wir bitte darüber reden? Und jetzt muss ich mich doch zumindest ein bisschen korrigieren, weil dieser Kill ist wirklich gut, dass dort jemand von einem ausgestopften Schwertfisch durchbohrt wird.
Stimmt, ja, das war so.
Ja, das also war lustig.
Der ist echt gut, ne?
Ja, der war ganz lustig.
Ja. Und der war auch so ein bisschen unverhofft, weil das war ja, glaube ich, der Freund von Nina. Und ja, da dachte ich so, ah, der wird ja bestimmt entweder als potenzieller Täter oder zumindest als Red Herring irgendwie lange im Game bleiben. Und dann ist der aber doch auch relativ schnell weg und hat auf jeden Fall den coolsten Kill in dem Film.
Ja,
aber es ist schon so, dass das mit die dümmste und naivste Slasher-Truppe ist, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Also da stirbt ja wirklich keiner, weil der Mörder clever ist, sondern die sind wirklich alle wirklich, also alle dumm. Also die haben so eine unnötige Neugier irgendwie, so wo wirklich jeder Mensch dann denken würde, sorry, das ist mir zu dunkel, ich gehe nach Hause. Oder sorry, an diesem langen Gang, in dieser dunklen Tür kann nichts Gutes sein, ich gehe nach Hause. Oder irgendwie was, ihr wisst, was ich meine, ne? Und das machen die machen wirklich alles, was man nicht machen sollte. Wirklich alles. Und das habe ich so, glaube ich, in der Form selbst in den dümmsten 80s-Slashern noch nicht gesehen, glaube ich.
Das ist ja schon so, hey, ist, die Eingangstür ist offen, haben wir die nicht zugemacht? Nein, nein, das müssen wir vergessen, dann vielleicht ist es der Hausmeister, ich schließe uns mal ein. Ja, okay, komm. Also es ist auch mit, es ist schon auch mit Ansage dumm, das muss man schon sagen. Ja, ja, es ist wirklich echt dämlich geschrieben.
Gibt nur eine Sache, die noch dümmer ist, und das ist das Auftreten, Theresa, des Creepy-Lehrers. Und ab da, das sage ich schon mal, fällt der Film für mich zusammen.
Also für mich war der Film nie aufgebaut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Der konnte nicht zusammenfallen. Ich schau gerade nochmal. Ich hatte mir, glaube ich, sogar aufgeschrieben, dass hier der Herr Michaelis, der wirkt zu verdächtig, deswegen ist er es safe nicht. Naja.
Tja, vielleicht ist der Film doch schlauer als
auf jeden Fall schlauer als
du.
Das spricht nicht gerade für mich, aber naja, wir können ja nicht alle schlau sein. Aber ja, der war halt irgendwie schon das, also der war halt wirklich schon so 30 Meilen gegen den Wind hat der schon verdächtig gerochen. Wirklich, das war schon so
mit dir. Weil wir doch einfach random da stand, diese Begründung vor allem.
Wenn du nicht der Mörder bist, dann bist du trotzdem einfach ein Creep. Ja. So viel stand halt einfach fest.
Ja, ich wollte nachts noch mal in die Schule kommen, weil ich musste noch mal mit der Anne reden.
Ja.
Ich musste noch mal mit der Anne reden. Wegen AIDS und so.
Wegen AIDS und so.
Es ist unfassbar. Ich habe das auch immer noch nicht, also lass es, genau, das heben wir uns gleich für den letzten Part auf. Ich habe es aber immer noch nicht genau verstanden, was da abging. Aber Theresa, erzähl mal kurz, wie es endet. Es kommt ja jetzt noch, ja?
Aber ganz kurz davor ist doch eigentlich noch, ah nee, okay, ich sehe gerade, es kommt im nächsten Abschnitt, sorry.
Du meinst der beste Kommissar der Welt?
Genau.
Oder was? Ja, Kommissar Ärmchen.
Okay, Kommissar Schraube. Dann leg ich mal los hier.
Ja.
Ninas Onkel ist der ermittelnde Kommissar, der allerdings eher Justus unterwegs ist. Nina glaubt, dass der Killer immer noch draußen unterwegs ist. Wir wären natürlich nicht in der Scream-Ära unterwegs, wenn die Auflösung so einfach wäre. Jedenfalls wird Jessica, die mit dem Taxi, immer noch vermisst. Alle gehen davon aus, dass sie tot ist. Dann wird sie aber gefunden. Angeblich konnte sie dem Täter entkommen. Es gibt dann noch eine neue Party draußen an der Schule. Dann passiert da irgendwas mit einer blutigen Schraube, die wohl noch in der Schule liegt, die nicht gefunden wurde von besagtem Kommissar.
Ich wusste es wirklich nicht mehr genau. Das könnt ihr mir gerne nochmal sagen. Ich wollte nicht nochmal in die Szene springen, um doch was zu gucken.
Die Nina will beweisen, dass die den falschen Täter gefasst haben und erinnert sich daran,
Schraube.
Dass er sich.
Aber was ist denn mit der blutigen Schraube?
Ja, die ist immer noch in der Schule und da ist DNA dran.
Ach so, okay.
Sie ist doch durch den Lüftungsschacht geflohen und der Täter hat sich bei der Verfolgung an der Schraube die Hand aufgerissen. Und diese Schraube
hat, das gesehen.
Hat Kommissar Ärmchen nicht gefunden und die hängt immer noch in der Wand in dem Lüftungsschacht.
Ja, okay. Genau, so. Und Nina und Philipp finden die Schraube und den Schraubenzieher, doch plötzlich, nee, den Schraubenzieher, den bringen sie mit. So, Nina finden die Schraube.
Aber doch plötzlich ist Jessica da. Oh, da liegt ja ein Schraubenzieher neben der Schraube.
Und Jessica bedroht Nina. Nina schießt auf Jessica, Jessica sticht auf Philipp ein und Philipp sticht dann mit dem Schraubenzieher auf Jessica ein. Oh. Der Lehrer taucht dann auch wieder auf und er arbeitet mit Jessica zusammen. Der Lehrer wollte Anne für Jessica verlassen. Anne musste verschwinden, weil sie den Lehrer wegen sexuellen Missbrauchs anzeigen wollte. Jessica hat den geflohenen Killer verführt und dessen Sperma genommen als falschen Beweis. Dann taucht der Kommissar auf, wird jedoch vom Lehrer hingerichtet. Dann sticht Jessica auf den Lehrer ein, doch dieser schafft es noch, seine Angebetete zu erschießen.
Und Ende, glaube ich. Vielleicht habe ich auch das Ende jetzt ganz vergessen, noch aufzuschreiben. Was nicht mehr. Aber Alter, ich wollte damit eigentlich nur präsentieren, dass wenn ihr denkt, dass so nach 60 Minuten, denkt, ja, der Film trudelt so langsam zum Ende. Nee, da beginnt einfach ein komplett neuer Film, random sozusagen. Der hat irgendwie gefühlt von seiner Machart, von dem, was er vorher erzählt hat, überhaupt nichts zu tun hat. Und auch irgendwie ein ganz anderes Genre hat irgendwie. Ich weiß es nicht, was das. Also ich war richtig, ich dachte so, hä, was ist denn das jetzt auf einmal, Laura? Nee.
Ja, ich habe wirklich den Eindruck, dass es ursprünglich dafür gedacht war, dem Film, Achtung, mehr psychologische Tiefe zu geben. Also, dass man wirklich mit Nina auch mitleidet irgendwie, weil niemand ihr glaubt, dass halt der richtige Täter noch draußen ist, obwohl wir ja alle wissen, dass das der Fall ist. Und das scheitert aber so extrem, finde ich, an dieser Figur von dem Polizisten, der halt wirklich komplett unfähig ist und sie überhaupt nicht ernst nimmt und alle alle berechtigten Hinweise von ihr irgendwie komplett ignoriert. Und ja, also ich würde sagen, ab hier geht der Film halt wirklich, wird's richtig mad und einfach nur Gaga.
Es ist crazy. Der Kommissar übrigens wird von Michael Habeck gesprochen und den kennen die Leute, wenn sie hinhören. Der ist nämlich auch der Sprecher von Chief Wiggum von den Simpsons und von Nachbar Wilson von Geil. Hör mal, wer der hämmert.
Mach's noch lustiger.
Ja, aber also können wir das bitte nochmal, wir müssen sich unnötig in die Länge ziehen, aber auch für mein Verständnis. Ich habe so verstanden, Anne hat ein Verhältnis mit dem Lehrer gehabt.
Ja. Genau.
Der Lehrer ist aber irgendwie auf, Jessica hat sich an den Lehrer rangemacht und der ist drauf angesprungen und Anne stand jetzt halt im Wege.
Ja, genau, weil Anne.
Aber was hat das jetzt mit AIDS
Anne
zu tun gehabt?
Anne hat von dem Lehrer AIDS. Also glaubt sie zumindest.
Glaubt sie, genau.
Glaubt, ja. Glaubt sie. Und vermutlich hat er ihr das erzählt, um sie loszuwerden.
Nee, das sagt er sogar.
Ja,
das sagt er sogar irgendwann mal, dass er erzählt hat, er hätte AIDS, das stimmt aber nicht.
Okay, ja, okay.
Damit sie Cooler von Move. Ihm weggeht, ja. Genau.
Genau, und als sie dann ja irgendwie Anstalten macht, dass sie ihn irgendwie anzeigen will, dann denkt er so, na okay, jetzt muss die anderweitig aus dem Weg geräumt werden.
Das ist ja auch schlimmer, ne? Anstatt, dass er eine Anzeige kriegt, nee, ich bringe sie um,
ja,
weil das ist besser.
Ja, genau.
Es ist wirklich, also
aber dieser ganze Film war ja so, dass ich zwischenzeitlich dachte, habe ich nicht aufgepasst oder ist es dumm? Also auch alleine, gut, das hinterfragt der Film ja auch selbst, aber sie schmeißen dann ja quasi eine Party für Jessica. Also Jessica, eine Person, von der wir zu dem Zeitpunkt glauben, dass sie gerade mehrfach vergewaltigt in einem Wald aufgefunden wurde. Und dann sind sie so, wir schmeißen jetzt eine Party, um irgendwie zu feiern, dass sie doch lebt und keine Ahnung was, wo ich denke.
Aber du merkst den Figuren selbst an, dass sie nicht so recht wissen, wofür sie diese Party schmeißen, die da vor Ort sind. War auch alle so rumlungern da, nur so, ich dachte, ist das jetzt eine Andacht oder was soll denn das sein da, was die da machen? Weil sie dürfen ja auch nicht mehr ins Gebäude.
Ja, es wird ja sogar auch kommentiert so mäßig, okay, das ist schon irgendwie komisch, aber der Film ist trotzdem so, na egal, wir machen es halt einfach trotzdem, weil wir kriegen das offensichtlich nicht anders hin, hier irgendwie das Setting zu schaffen, deswegen müssen wir...
Sorry, wir haben für die Location schon bezahlt, auch die Party muss nochmal da stattfinden.
Wo ich wirklich zuständig dachte, raff ich's nicht oder ist es einfach dumm? Habe ich nicht aufgepasst? Was habe ich verpasst? Hä?
Ja, es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, André, also ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt auch schon bis zu diesem Zeitpunkt viel gemeckert habe, aber ich war ganz ehrlich von der ersten Stunde auf diesem so, ich liebe Slasher, ich gucke gerne Slasher-Niveau, war ich halbwegs angetan davon. Ich hätte dem Film zu diesem Zeitpunkt durchaus, wären wir Richtung 3 Sterne gegangen bei mir, vielleicht sogar 3,5, bin ich ganz ehrlich. Aber, ja, Theresa, also Theresa guckt mich gerade blöd an. Blöd sagt man nicht, guckt mich gerade fragend an.
Schockiert.
Mein Goldstück guckt mich gerade blöd an.
Chris, Sie haben mich schockiert.
Da muss man darauf hinweisen, wir sehen uns heute zum ersten Mal beim Podcasten als Hinweis an der Stelle. Und nee, ich fand den wirklich bis dahin einfach unterhaltsam. Ich fand den okay, so. Und alles, was dann kam ab Tageslichtanbruch, diese letzte halbe Stunde, Alter, ich war so wütend. Also ich habe den Film deutlich abgewertet, nur wegen diesem Ende. Ich habe das nicht verstanden, was die von mir wollten. Ich fand das super dumm und ich habe mich wirklich richtig aufgeregt. Alles hat mich aufgeregt. Der Kommissar, die Jessica, der Lehrer, was die alle miteinander hatten. Also es ist eine der blödesten, beschissensten Auflösungen, die ich je in einem Horrorfilm gesehen habe.
Und dann auch
also,
noch.
Es ist wirklich, es muss man sich überlegen, auch dieses mit dem Sperma.
Ja, das wollte ich sagen.
Also, dieser Sperma-Raub macht mich fertig.
Ja, es ist, also das habe ich noch nie gesehen im Film, so ein Unsinn.
Das ist, glaube ich, von den hier, wie hießen diese Serienmörder, Hillside Stranglers oder so?
Ja.
Haben sich, glaube ich, daher irgendwie genommen. Was ich aber auch total...
Die Strangler von Schloss Schaumburg,
ja, meinst du? Was ich auch noch total blöd fand, war dann, die haben ja auch noch so halb eine Beerdigung mit reingebracht, wo man so dachte, ah krass, am nächsten Tag wird direkt jemand beerdigt, der da umgekommen ist. Und dann wird noch mal so ein Red Herring aufgemacht an dem, keine Ahnung, wie er im Film heißt, Raphael Vogt, der dann so eine Wunde an der Hand hat. Ach, und man so denkt, und es hat sich doch jemand an dem Nagel verletzt.
An dem
und
Nagel,
so.
Ja, ja.
Der Schrauben. Und er, muss man ja auch wirklich sagen, er ist so wenig in dem Film aufgetaucht. Er hat ja irgendwie eine Szene mit der Eni, dann geht er weg, dann wird sie abgemurkst, dann sieht man ihn das nächste Mal auf der Beerdigung und dann dachte man so, ja gut, der war die ganze Zeit weg, dann ist der wahrscheinlich der Mörder. Also es ist dramaturgisch wirklich.
auch crazy, Mensch, dass dir das überhaupt aufgefallen ist, dass der so viel weg war, weil ich habe, glaube ich, seine komplette Existenz einfach auch vergessen, weil der so wenig da war, also weil die Figuren halt so schlecht eingeführt werden. Ne?
Das liegt aber auch wirklich 1:1 nur daran, dass es Raphael Vogt ist und ich die ganze Zeit überlegt habe, wie hieß der nochmal bei GZSZ und ich mir dachte, was ist eigentlich los mit mir, dass ich weiß, wie der heißt, also darum habe ich auf den geachtet, das hat nichts mit dem Drehbuch zu tun.
Ja, okay.
Das war auch so enttäuschend für mich, dass er kaum zu sehen war und Eni nur diese eine Szene hatte.
Die waren zu teuer.
Das war schon, ja,
die Eni-Szene ist auch so dumm.
Ich habe mir ein bisschen verloren. Das ist auch der Dümmste.
Können Sie mich mal wohin lotsen? Ja, dunkle Gestalt nachts im Nebel. Kein
Ding, Bro. Ihre Schauspielfähigkeit, wie sie simuliert, dass sie ohne ihre Brille oder ihre Kontaktlinsen nicht sieht und dann so.
Ja. Okay. Macht sie so Maulwurf.
Ja, das ist wirklich, das ist nicht nur Chief Wiggum, sondern auch hier der Maulwurfstyp von Simpsons, der da rumgelaufen
ist. Ja, das ist wirklich alles. Aber ich war auch ein bisschen schockiert mit deinen 3,5, also da war ich weit von weg. Aber ich war so, okay, die erste Stunde, das ist zumindest nicht komplett scheiße. Aber dann halt mit dem Reveal, also da haben, wie gesagt, da merkst du so, ja, sie haben Scream gesehen. Und jetzt wollten sie richtig eins draufsetzen und haben sich halt komplett verrannt. Also haben sie wahrscheinlich so eine Tafel gehabt und haben sich so irgendwelche geil, standen sie alle da, boah, guck mal, wenn wir das und das und verknüpfen das und boah, es wird richtig, richtig, die Leute werden ausrasten so. Und dann haben sie es halt alles komplett übertrieben und sich selbst komplett beingestellt. Und das Ergebnis ist einfach nur komplett Humbug.
Ich will irgendwie noch mal loben, RTL, dass sie diesen Film überhaupt ausgestrahlt haben, weil ich meine, damals haben die einfach fürs Fernsehen Slasher produziert. Das darf man auch nicht vergessen. Natürlich im Hype, der da damals war, um das Thema. Aber das war halt auch noch die Zeit, als Sat.1 und RTL, ab und zu auch ProSieben, immer diese TV, kennt ihr diese noch, diese TV-Mehrteiler? Diese immer Sonntagabends und Montagabends im Doppelpack. Der Vulkan. Oder Bombenalarm in München. Oder irgendwie so Doppelter, wo dann Heino Ferch in Bombenalarm in München. Heiner Lauterbach in der Vulkan von, mir fallen gerade keine, also es gab doch gefühlt jeden Tag irgendwie sowas. Und das waren noch die Zeiten. Das war noch, da haben die Leute sogar noch Fernsehfilme geguckt. Also zumindest da mal kleine Props an RTL, dass sie zumindest mal sowas gemacht haben.
Kann ja alles wiederkommen. Warte mal ab, bis der Clown auf RTL plötzlich so Arch the Clown-mäßig wird.
Ja, ja.
Leute abschlagen.
Also ich fand den besser als Flashback. Ich fand den nicht so super schlecht für die erste Stunde. Ich fand den Killer ganz gut. Ich fand der Killer, darf man auch nicht vergessen, ein guter Slasher zeichnet sich dadurch aus, dass zum Beispiel der Killer theoretisch franchise-tauglich ist. Also man hätte den noch durchaus in Serie schicken können, finde ich. Gut, hat man ja auch teilweise. Was kacke ist, ist, dass die Gewalt einfach zu wenig ist, selbst für so einen Slasher. Ich fand die Hauptfigur okay und die Atmosphäre in diesem Schloss eigentlich auch ganz nett. Wie gesagt, ich war da okay gestimmt mit dem. Wie gesagt, auch vor allem in Betracht vielleicht, André, diese 3,5 Sterne, 3 Sterne, weil ich fand den halt schon deutlich besser als Flashback, muss ich sagen. Der hat mich einfach mehr unterhalten und ich fand den einfach ein bisschen aufregender. So, der hat mehr meine Teen-Slasher, wie sagt man, so meine Vibes angesprochen. Aber dann, wie gesagt, die letzte halbe Stunde ist für mich eine Katastrophe. Also wenn ich das aufteilen müsste, würde ich sagen 3,5 Sterne und dann, meine Tiefswertung ist ja 1 Stern, aber hier vielleicht würde ich sogar noch mal auf 0,5 runtergehen und bin dann am Ende mit ganz, 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 ganz knappen 2,5 Sternen gelandet. Aber nur, weil ich ihn dann immer noch besser fand als Flashback. Theresa, wie sieht's bei dir aus?
Ich wollte danach, ehrlich gesagt, Flashback noch mal aufwerten, weil ich mich irgendwie so geärgert habe. Ich weiß auch nicht. Ich habe schon echt nicht viel erwartet, aber das hat mir echt nicht so viel Spaß gemacht. Also irgendwie ein Teil davon schon, also gerade eben auch so dieser Teil in der Schule, das war irgendwie schon alles ganz nett, wenn auch irgendwie belanglos. Aber ja, also positiv fand ich halt eben den Killer, der hat mir gut gefallen und das Setting in der Schule. Aber der hat halt auch mehr auf der Kontraseite als auf der Pro-Seite, finde ich, weil ich fand wirklich die Charaktere unaushaltbar, könnte man sagen. Ja, kann man sagen. Das Drehbuch, eine komplette Katastrophe. Der Twist geht ja miteinander einher. Ist einfach echt richtig wack. Die Kills einfach nicht spektakulär. Und lange Zeit auch wirklich einfach langweilig. Deswegen bin ich da jetzt irgendwie mit 2 Sternen raus, weil das jetzt auch nicht so ist, dass das die größte Grütze ist, die ich jemals gesehen habe. Aber man hätte sich das wirklich gut sparen können. wirklich. Also 5 Euro bei Medimops muss man nicht mal dafür ausgeben.
Bei Theresas Credo 1 Euro pro Stern.
Ja, genau. 2, okay. Ja, doch 2 Euro. Auf dem Flohmarkt für 2 Euro würde ich ihn mitnehmen. Für 2,50 schon nicht mehr.
Laura.
Ja, also mir geht's ähnlich wie euch. Ich muss sagen, ich finde Flashback tatsächlich einen Ticken unterhaltsamer, beziehungsweise fand ich, da hat man ja zumindest in so einigen Szenen, die komplett drüber waren, gespürt, dass der Film sich nicht immer ernst nimmt. Und das Gefühl hatte ich hier ehrlich gesagt nicht. Ich fand den Killer cool. Ich mochte teilweise die Atmosphäre und das Setting, was ihr auch schon gesagt habt. Und ja, ab Tag 2 geht's halt krass bergab in dem Film. Ich finde, man sieht halt, dass irgendwie coole Ansätze da waren. Aber die Umsetzung ist für mich dann leider doch unterdurchschnittlich. Und ich finde, also ich glaube, als ich ihn damals gesehen habe, fand ich ihn halt mega cool. Aber da war ich, wie gesagt, 10. Und jetzt würde ich aufgrund von der doch sehr schlechten, von dem letzten schlechten Drittel auch bei 2 Sternen rauskommen.
Ist gerade Feuerwerk. Ich dachte gerade, André hat es auch gehört, weil er auch zur Seite geguckt
hat. Hörst du es auch? Ja, okay.
Ja, ja, ich höre es auch. Ich dachte, es ist schon Schießerei, aber nee, falscher Stadtteil. André, dein Feedback hätte ich beinahe. Ja, dein Feedback zum Film.
Ja. Ja, ich, wie gesagt, ich fand ihn auch nicht so katastrophal, wie ich dachte. Ich finde halt, Rainer Siegel kann inszenieren.
Robert.
Und
Reinhard.
Siegel kann inszenieren. Das sieht man hier, wie gesagt, im Ansatz. Er kann gerade so Atmoshots und weiß, wie man einfach so das Environment einfach einfängt für sich. Und das funktioniert hier, finde ich, auch ganz gut. Und das zeigt er immer wieder, das kommt halt immer durch, aber es wird halt torpediert von einem echt miesen Drehbuch, von schlecht geschriebenen Figuren oder langweilig geschriebenen Figuren, von totaler ja Einsilbigkeit so in allen Belangen. Und das zieht sich halt durch so. Es ist halt auf einer ganz, ganz niedrigen Stufe trotzdem so ein bisschen unterhaltsam, so gehe ich mit. Ich war jetzt auch nicht gelangweilt die erste Stunde, sondern musste eher lachen unfreiwillig öfter mal. Also es war schon irgendwie entertaining, aber halt nicht wirklich gut so. Aber trotzdem war es okayisch, so gehe ich komplett mit. So auf demselben Niveau für mich, wie Flashback unterhaltsam war. Aber halt wirklich dann das ganze letzte Drittelfinale zerreißt es halt beim Arsch ein, wirklich, weil du halt wirklich einfach noch mehr merkst als eh schon, dass man halt hier wirklich einfach halt so einen Scream-Moment schaffen wollte. Man wollte unbedingt auf Teufel komm raus, sich so ein geiles Twist-Ende halt zurechtlegen. Ja. Und wäre das irgendwie halt im Film auch schon irgendwie mal so ein bisschen aufgebaut worden, außer zu droppen, ich habe Angst vor AIDS. Also das Einzige ist, dass das Ganze noch irgendwie noch anfüttert, wo du dann verstehst, was der Grund dafür zwar ist, aber es macht halt alles hinten und vorne nicht viel Sinn, es hat kein Gehalt und es wirkt halt wirklich einfach nur wie, wir müssen jetzt irgendwas hier uns im Kreis ausdenken mit 3 Verzahnungen, damit die Leute so vor dem Bildschirm sitzen mit offenem Mund und sagen, wow. Und das klappt halt nicht. Dafür ist es halt viel zu albern und so drüber und das reißt leider wirklich echt runter. Und ich bin auch am Ende bei 2 von 5.
Ja. Und weil das Ding so gut war, gab es eine Fortsetzung. 2001. Der Film, über den wir jetzt sprechen, hat auch wieder mehrere Titel. Ich weiß gar nicht, welchen ich am besten finde. Ich stelle mal ein Ranking auf. Also ich glaube der lähmste Titel ist einfach Schools Out 2. Der zweitlähmste Titel ist Schools Out 2, Die Insel der Angst. Ich finde, so richtig cringe ist Das Mädcheninternat, Deine Schreie wird niemand hören. Aber cool ist Dead Island, wenn man den Titel nimmt.
Passt aber nicht Film, zum Film.
Aber Dead Island verspricht mehr als was der Film dann hält, ja, in dieser Hinsicht.
Aber Schools Out 2 passt auch nicht zum Film. Also ja, die Schule ist wirklich aus, aber sie hat halt auch wirklich keinerlei Relevanz mehr. So.
Die Schule ist seit 3 Jahren vorbei. So, ja.
Ja.
Ja, genre-technisch weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob wir uns mit dem Film noch so richtig im Slasher befinden. Ich fand schon, der hatte, also wenn der ein bisschen düster gewesen wäre. Slasher. Ja, ich fand, das war Gothic-Horror. Wenn der ein bisschen düsterer gewesen wäre und nicht diese TV-Optik gehabt hätte.
Ja, am ehesten noch.
Auf Letterboxd, ich kann euch heute, glaube ich, zum ersten Mal keine Durchschnittswertung auf Letterboxd präsentieren, weil nicht genug Leute diesen Film bewertet haben.
Das müssen wir ändern.
IMDb 5,8 von 10, also deutlich besser als der Vorgänger, hatte auch wieder auf RTL seine Premiere am 28. Februar 2001. Den habe ich nicht im Fernsehen gesehen. Laura, ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja.
Aber den habe ich zum ersten Mal gesehen jetzt.
Ich nicht. Ich habe den auch damals im Fernsehen gesehen. Und dieser Film hat mein Leben verändert. Das werdet ihr kaum für möglich halten. Aber ich war zu der Zeit auf einer Schule, wo ich auch wirklich
auf
noch...
Auf der Insel.
Nee, aber auf einer katholischen Schule, wo ich auch wirklich noch Religionsunterricht bei einer Ordensschwester hatte, bei Schwester Beate.
No way.
Und ich hatte unfassbar krasse Angst vor, also ihr nach diesem Film. Und wir haben uns, also wir haben den zu viert, glaube ich, auf so einem Videoabend geguckt, diesen Film oder TV-Abend, und haben uns danach auf den Dachboden meiner Schule geschlichen und haben da eine alte Nonnenkluft gefunden und haben uns die angezogen und einen Film damit gedreht auf dem Dachboden von meiner Schule. Das ist halt leider verschollenes Material.
Ach so, ist
Material.
Gut 2002 entstanden.
Genau.
Ich wollte sagen, frei nach einem Drehbuch von Laura F.
Nein, aber das ist wirklich, als ich den jetzt nochmal gesehen habe, ist mir das erst wieder alles
das
eingefallen,
ja,
und ich habe wirklich Tränen geheult. Also vor Freude und vor Belustigung, dass
das
ich den Film damals halt so krass fand. Ja.
Richtig wild.
Oder?
Krass.
Mhm. Ja. Aber.
Dann ist das jetzt, also ich ziehe das zurück aus Folge 400. Das ist jetzt der Film, mit dem wir Laura beschreiben. Das Mädcheninternat.
Ich war
nichts hier, Don't Look Now oder sowas. Nein,
also
das Mädcheninternat.
Auf meine Schule war gemischt. Das möchte ich dazu sagen. Es war keine Mädchenschule.
Ja. Laura, ich war ja auch auf einer christlichen Schule, auch jetzt nicht eine reine Mädchenschule, da durften sogar auch Leute, ja, also Evangelien hin, nicht nur katholisch.
Oh, nee, bei uns nicht.
Skandalös quasi. Und ich weiß nicht, hatte die auch einen eigenen Friedhof auf dem Schulgelände, weil wir hatten einen Nonnenfriedhof auf dem Schulgelände.
Ich glaube, der war bei uns quasi im Garten, ja, das stimmt.
Ja, genau, wir hatten auch einen Schulgarten mit Friedhof, ja, das ist schon auch so... Da denke ich manchmal dran, so, ey, du warst auf einer Schule, die einen eigenen Friedhof hatte. Das ist irgendwie so als wie so ein Sims 2-Projekt einfach irgendwie.
Ja, und es gab auch so eine alte, verwitterte Fototafel in der Schule, wo so die ganzen verstorbenen Schwestern drauf waren und so. Es war,
oh Gott,
richtig Horrorfilm.
Wirklich.
Sind die ganzen Nonnen-Horrorfilme gedreht worden.
Nichts gegen Christen, aber es ist manchmal schon wild gewesen.
Christentum einfach Fiebertraum.
Ja.
Scheiße.
Ja, abgefahren.
Oh Mann, ey. Da gab's, also man hatte wohl gelernt aus dem Fiasko des ersten Teils in Sachen Gewaltdarstellung und hat den Film wirklich gleich ein bisschen zahmer angelegt, hat lustigerweise aber eine FSK 16 trotzdem wieder bekommen. Ich habe leider nicht rausfinden können, ob der dann aber um 22 Uhr lief und nicht um 20.15 Uhr wie der erste Teil. Bin mir relativ sicher, weil um 20.15 Uhr dürfen eigentlich keine FSK 16 Filme laufen im deutschen Fernsehen. Auch damals nicht. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber
weil
deswegen, glaube ich, lief der, scheinbar ja nicht angeblich, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall 94 Minuten, wenn ihr den sehen wollt. Selbe Lösung, DVD, mittelmäßige Qualität, YouTube, in noch mittelmäßigerer Qualität, aber ungekürzt und gratis. Gratis.
Ja, das lieben wir. Schlechte Qualität, aber dafür nichts ausgeben. Ich bin happy damit.
Content Note, psychische Krankheiten?
Also, zum Teil wieder eine sehr eigenartige Darstellung.
Ich habe da ein paar Fragen noch zu, Theresa. Die habe ich mir schon notiert für später. Zu diesem Thema, aber das Thema ist drin. Also eine Content-Note ist durchaus angebracht, ne? Bisschen Gaslighting ist, glaube ich, auch noch drin, ne?
Ja, und auch generell, es geht halt viel um Trauma und da wird halt auch so ein bisschen beschrieben, was die einzelnen, Bewohnerinnen oder keine Ahnung, wie man das bezeichnen kann, dort so erlebt
und die
haben.
Und was die besten Therapiemöglichkeiten dafür sind.
Ja. Ja. Naja.
In Sachen Gewalt, André, sind wir, glaube ich, noch mal ein bisschen zahmer unterwegs als in Teil 1, hatte ich eben schon angedeutet. Mhm. Da bekommen wir ja eigentlich, ich sag mal so, just give me nothing. Wenn da jemand im Moor ertrinkt, dann ist das schon das Härteste, was wir zu sehen bekommen, gefühlt.
Ja.
Obwohl, nee, der kriegt doch
ein Lanzenwurf, ist, glaube ich, so ein bisschen.
Ist es eine Lanze, weil die schwabbelt so, das Ding? Ich wusste nicht genau, ob das ein schlechter Effekt ist.
Aber
ihr habt das auch gesehen, dass es so geschwabbelt hat, oder?
Der biegt sich so nach.
Und das war eine Lanze, ja?
Das ist eine Lanze, ja.
Okay, ah, das wäre eine meiner Fragen gewesen. Eine meiner wenigen Fragen, die ich zu diesem Film habe. Katharina Wackernagel spielt hier wieder die Hauptrolle. Ansonsten kannte ich tatsächlich vom Cast nur die Friederike Kempter, die da hier die so ein bisschen die das blonde Alternative Girl spielt. Und die Karin Gigerich, die habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber ich habe auch keine Ahnung wo. Ansonsten waren das für mich alles No Names. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwas ergänzen wollt, aber ich kannte die alle nicht, die da zu sehen waren. Nee. Dann würde ich sagen,
Kai André, Schneider, schon wieder.
Erzähl uns doch mal was von der Einleitung und Ausgangssituation dieses Films.
Sehr gerne. Nach den traumatischen Ereignissen ihrer Abi-Fete, bei der mehrere Mitschüler ermordet wurden, befindet sich die Protagonistin Nina nun auf Wunsch ihrer Eltern in einem privaten Sanatorium auf einer kleinen Insel vor der Küste der Bretagne. Dort werden außer ihr noch 5 weitere Mädchen therapiert, die allesamt aus schwierigen Verhältnissen stammen. Nina teilt sich ihr Zimmer mit der verstummten Janine, die offenbar ebenfalls tiefgreifende seelische Störungen hat. Das Sanatorium befindet sich in einem ehemaligen Nonnenkloster, um das sich eine gespenstische Legende rankt. Angeblich soll alle 10 Jahre zur Walpurgisnacht der böse Geist einer Äbtistin die Insel heimsuchen. Kurz vor der Walpurgisnacht trifft eine staatliche Ärztin ein, die die fragwürdigen Therapiemethoden der Professoren überprüfen will. Zusammen mit ihr setzt auch Ninas Freund Niklas, heimlich und gegen den Willen der Inselleitung, auf die Insel über.
Was ist denn eine Äbtistin?
Äbtistin, oder?
Ja, ich frage André, weil er Äbtistin gesagt hat.
Habe ich?
Das klingt wie so ein Mitesser irgendwie. So ein Ding, was man ausdrücken kann auf der Haut. So klingt das. Äbtistin. Ja, der Film, das hat mich erstmal komplett überrascht, wirft uns Laura irgendwie mitten in das Setting. Ich habe die Inhaltsangabe vorher gelesen, also die Ausgangssituation, nicht was da jetzt genau passiert, aber ich habe das so gelesen, ja, Nina jetzt wurde von ihren Eltern, haben sich gewünscht, dass sie, ich dachte, das sieht man alles in dem Film, also dass sie noch zu Hause ist und dann schicken die Eltern, nee, wir sind direkt auf dieser Insel, werden direkt mit dieser Janine, die da irgendwie diese Nonne sieht und diese Porzellanfigur da mit der Hand durchs Kloster trägt, reingeworfen. Das fand ich richtig seltsam, weird, gar schlecht.
Ich muss sagen, dass, ja gut, vielleicht hatte ich das noch so präsent, dass es mich jetzt nicht irritiert hat. Auf der anderen Seite ist es auch 24 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass man jetzt nicht noch mal sieht, wie, keine Ahnung, es wäre jetzt ja so der typische Aufbau, Nina liegt in ihrem Bett, wacht schweißgebadet auf, weil sie einen Albtraum von der Schulnacht da hat. Und die Eltern bringen sie dann dahin und so. Bin ich voll froh, dass man das alles gar nicht gesehen hat. Hätte ich nicht gebraucht. Und ich finde, man versteht schon auch recht schnell, was die da auf dieser Insel machen und was das für eine, was das für eine Institution ist, wo die da sind, weil da ja auch so einmal der Ablauf quasi besprochen wird. Also mich hat es jetzt nicht gestört, dass es relativ schnell in die Handlung reinging.
Theresa, André, wie fandet ihr das neue Setting? Also mit dieser Insel, verlassen ist sie ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage so einsam, ja, so abgelegene Insel in der Bretagne, so ein bisschen so Lighthouse-mäßig teilweise, ein bisschen auch Shutter Island-mäßig, fand ich.
Also, voll, ja.
Ist
ja
natürlich viel älter, aber so von dem, wie fandet ihr das und wie fandet ihr, dass Nina hier als Hauptfigur zurückkehrt? Vielleicht Theresa zuerst.
Also, dass Nina zurückkehrt, war mir erstmal halbwegs egal. Sie ist mir dann hier aber doch schneller auch näher gekommen, dass sie mir dann doch relativ schnell nicht mehr egal war. Das Setting fand ich aber richtig cool, muss ich sagen, weil es irgendwie auch hier mal was anderes ist und irgendwie auch was, ja, Einzigartiges hat und halt auch dann eben nicht so abgerockt aussieht wie diese Schule irgendwie. Und so abgelegene Inseln haben ja immer irgendwie einen gewissen Reiz und bringen irgendwie ja so einen eigenen Horror mit sich per se. Deswegen finde ich das eigentlich sehr gelungen.
Ja, ging mir eigentlich genauso. Ich finde auch die, also das wissen wir auch, woher Shutter Island die Inspiration hat, klar. Weil Sanatorium auf einer Insel, ist ganz ist klar. Nee, mochte ich auch gerne. Dass du auch da halt wirklich nur hinkommst mit dieser Fähre, dass du da wirklich keine Möglichkeit hast, anders überzusetzen, groß. Das mochte ich schon gerne, weil das auch eben so eine diese Abgeschiedenheit und da diese auch dieses typische, da ist halt auch nicht schnell Hilfe, wenn es ernst wird, ne? So, da kann nicht einfach sofort irgendwie jemand ankommen. Das mochte ich schon ganz gerne, dass ich hatte erst gar nicht auf dem Schirm, dass das wirklich eine nahtlose Fortsetzung ist. Ich dachte, im Kopf war irgendwie so, das ist halt eine Nachfolger im Geiste und ist aber eine ganz neue Geschichte und so. Deswegen wusste ich gar nicht, dass die da wieder mitspielt und Nina auch die Hauptfigur wieder ist. Aber ich fand es eigentlich, wie im ersten Teil schon gesagt, Fand ich eigentlich ganz gut, weil ich sie eigentlich ganz sympathisch fand. Und deswegen war ich dann doch so, ah ja, okay, dann geht's so drum um ihre Traumabewältigung vom ersten Teil. Das fand ich eigentlich ganz nice, weil du gleich einen Einklinker hast. Wärst du ganz losgelöst neu, dann wär's auch so ein bisschen, ja, wär's so ein bisschen egal gewesen, dass da auch ein zweiter Teil dran steht. Aber so war ich so, ah ja, okay, nice. Dann hat man zumindest was, worauf man sich gleich einlassen kann.
Aber es wirkt ein wenig so, als ob dieses Drehbuch schon existierte, so wie wir das ja schon oft hatten. Und dann, ach so, werfen wir Nina rein und irgendwann später muss auch noch mal ganz kurz der Harlequin zu sehen sein, hatte ich das von meinem Gefühl,
Laura. Durchaus, ja, es kann gut sein. Oder ja, das wirkt ja echt so ein bisschen, als wäre das schon fertig gewesen. Und dann hat man was gefunden, so der Schublade. Ah, das können wir super verwenden für Teil 2. Ja, ja, das stimmt.
Ja, man muss halt sagen, wenn die Verbindung durch Nina nicht da wäre und das halt, wie Chris gerade schon gesagt hat, der Harlequin.
Also ich meine, genau, Laura, das musst du uns ja sagen, was du dir beim Drehbuch gedacht hast.
Ja, stimmt. Genau, wenn Nina nicht da wäre als Bindeglied quasi zwischen den beiden Filmen, dann hätte es nichts miteinander zu tun. Also die sind auch nicht aus einer, wirken nicht wie aus einer Masse und als wären sie von vornherein irgendwie als Zweiteiler gedacht gewesen.
Wie hat euch die Figurenkonstellation, Theresa, gefallen? Konntest du mehr mit denen anfangen als im ersten Teil?
Ja, prinzipiell schon. Aber was ich lustig fand mit diesem Niklas, dem schreibt sie dann ja einen Brief, als wäre er so ganz vertraut. Und ich konnte mir ja auch die ganzen Namen aus dem ersten Teil nicht merken und habe Ewigkeiten rumgesucht, so, hä, hat da doch einer überlebt? Wer ist der Niklas? Der wird mir hier so eingeführt, als müsste ich irgendwie denken, ah ja, der Niklas, natürlich. Und ich war richtig verwirrt, habe Ewigkeiten gesucht, ob der nicht doch noch irgendwo aufgetaucht ist. Und weil es halt auch quasi keine vollen Inhaltszusammenfassung von diesen Filmen gibt, war das gar nicht so leicht. Und da dachte ich so, gut, dann ist jetzt Niklas halt ihr Freund, okay. Ja, aber prinzipiell mochte ich die Figuren alle viel lieber. Wir befinden uns da in was befinden wir uns da? Das ist irgendwie so eine Sache für sich. Eigentlich ja in einem Sanatorium, aber das eigentlich ja, würde man das heute, entspricht das einer Reha-Klinik und das passt irgendwie auch nicht so wirklich. Also so ein Mix aus Therapie, Wohngruppe, keine Ahnung was. Und ich fand, es hat mir so ein bisschen Freitag der 13. Teil 5 Vibes gegeben.
Ich, genau, als du gesagt hast, es hat mir ein bisschen, und da wusste ich, jetzt sagt sie, und genau, stimmt, ja.
Ja, und sie hat recht, komplett. Ja. Nee, und da war, fand ich das ja eigentlich auch cool, dass man irgendwie, ja, da Leute hat, die halt dadurch auch irgendwie einen Background bekommen, auch wenn es nur Trauma ist, aber naja, immerhin besser als im ersten Teil, da hatten die nämlich gar nichts an Background. Man konnte irgendwie was mit denen anfangen und man hat zwar bemerkt, die haben untereinander schon auch irgendwie Probleme miteinander, aber insgesamt hatten die doch ein sehr wohlwollendes Miteinander, haben auch irgendwie zusammen Zeit verbracht und sich halt nicht nur angezickt. Und das fand ich super angenehm. Also ich konnte da mit der kompletten Gruppe viel mehr viben und dachte mir halt da schon auch so, ja, von denen, die sind mir jetzt nicht alle super nah, aber ich möchte bei keiner Person, dass die halt stirbt, so.
Ich hatte auch, gerade weil es ja jetzt auch fast ein All-Female-Cast ist, zumindest unsere Mädelstruppe da, hat das auch ein bisschen, ich weiß nicht, waren wir da alle dabei, bei Picnic at Hanging Rock hatte das auch so für mich so diese leicht verträumten, ich habe auch gefühlt die ganze Zeit, also den gibt's nicht im Film, aber ich habe ihn mir eingebildet, so einen leichten Grauschleier über dem Film so gefühlt, so das hat so ein bisschen gewabert so die ganze Zeit da, ich musste ich auch dran denken und das würde auch zu Siegel passen, weil ich glaube, wer Laurin kennt, der weiß auch, dass der garantiert bis zum geht nicht mehr Picnic at Hanging Rock geguckt hat früher. Das auf jeden Fall, also ich fand den auch inszenatorisch, glaube ich, teilweise ein Stückchen aufregender, weil es anders war.
Ich fand ihn ganz ecke stärker, allein durchs Setting und die dankbare Location. Und ich fand gerade die Außenaufnahmen so, da hat er schon ein paar echt schöne Kamerashots gehabt, auf jeden Fall.
Bietet sie natürlich auch an, ne, weil es halt auch einfach ein schönes Setting ist, ne, muss man ganz einfach sagen. Ja. Gerade auch so mit dem Leuchtturm da und so, es war ganz cool. Ich fand die Musik ein bisschen crazy, die hat mich komplett an, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, erinnert. Das war wieder so ein bisschen so wie wir, wo hatten wir das letzte Mal, wo ein Flashback. Song nachgespielt war? Bei Flashback und so war das hier auch teilweise. Aber ich fand so den Einstieg, fand ich okay. War ich gespannt drauf, was André als nächstes passiert.
Am Nachmittag erscheint erstmals eine maskierte Gestalt im Nonnenkostüm. Zunächst sieht nur Janine diese Erscheinung, doch später wird eines der Mädchen, Cora, in der Nähe eines kleinen Grabes auf dem Gelände von der unheimlichen Nonne angegriffen und getötet. Ihr Tod bildet den Auftakt einer Serie von brutalen Angriffen, bei der die Jugendlichen und das Personal der Einrichtung nach und nach von der unheimlichen Gestalt dezimiert werden. Die Insassen des Sanatoriums geraten langsam aber sicher in Panik, während sich die Mordserie unaufhaltsam fortsetzt. Schließlich gelingt es Nina und ihren verbliebenen Freunden, das Geheimnis hinter der Mordserie zu lüften. Es stellt sich heraus, dass der Mörder tatsächlich einer der Anwesenden ist, der das Nonnenkostüm als Tarnung nutzt. Am Ende entpuppt sich Frau Professor Meiring als Killernonne, die am Ende von Nina im Kostüm des Harlekin-Killers überwältigt wird.
Ach, das ist schon das Ende.
Ja, ja, das ist schon das Ende. Es gibt, wie gesagt, Theresa hat schon gut rausgefunden, es gibt tatsächlich keine vollständigen, sinnvollen Inhaltsangaben und ich habe dann auch nur das Bare-Minimum hier an den Tag gelegt.
Aber es ist wirklich alles drin, ne? So ein Friedhof, ja. Ein Grab. Ist alles,
also man könnte natürlich jetzt
jeden auf euren Schulen.
Es fehlt aber der Arc der Nonne, was der passiert ist.
Ja, erzähl doch. Dafür hast du doch jetzt Zeit, Laura, naja, was du dir da ausgedacht hast.
Diese Schulleiterin, so wie ich das verstanden habe, die war halt früher selbst Schwester in diesem Kloster,
ja.
Und hat anscheinend sich nicht an ihr Gelübde gehalten, ist schwanger geworden und hat dieses Baby bekommen und die anderen Nonnen haben es ihr weggenommen und haben es lebendig begraben. Und ich weiß nicht genau, was mit ihr in der Zeit war. Auf jeden Fall konnte sie nicht dahin, um das zu retten. Und rächt sich dementsprechend jetzt einfach an den Personen, die halt gerade in dem Internat sind. Egal, ob es Nonnen sind, die ihr Baby getötet haben oder Frauen, denen sie eigentlich helfen wollte.
Das ist ein bisschen wie Jasons Mom.
Ja.
Wie fandet ihr das Motiv?
Also keine Ahnung, das mit dem Baby, ich fand das schon irgendwie, es ist ein glaubwürdiges Motiv, aber es, wie bei Jasons Mom, wie André gerade schon sagt, es funktioniert halt nur für die Personen, die das gemacht haben und nicht für völlig Unbeteiligte, die da
genau.
30 Jahre später hinkommen. Das macht halt überhaupt keinen Sinn mehr. Und ich finde, es war auch hier komplett klar von Anfang an, wer diese Nonne ist. Also ich finde, es war hier super offensichtlich. Sie kam überhaupt nicht mehr vor irgendwann. Und
auch dieses, glaube, sie sitzt im Rollstuhl. Na, sie kann doch bestimmt
es
laufen.
Gibt, okay, warte kurz. Es gibt tatsächlich, und das finde ich aber schön in dem Fall, der Film ermöglicht es einem. Also man kann entweder so völlig blind durch den Film gehen, dann errät man es nicht. Aber wenn man aufpasst, der Film legt einen nette Hinweise hin, finde ich. Es wird einmal so, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, in einer, war das die Ärztin, die irgendwie so sagt, ja, und Nina, du musst einfach dran glauben. Es gibt ja auch Leute, die können hier wieder aufstehen aus dem Rollstuhl oder irgendwie sowas, sagt sie da noch. Und tatsächlich ist sie zu sehen bei dem Kill an der mit den Locken, wo die so in so auch in Giallo-Perspektive so, also wo das Opfer quasi zu sehen ist aus der Sicht des Killers oder Killerin. Und sie zieht hier doch ganz kurz die Nonnenmaskerade runter. Ja. Und natürlich, Fuchs wie ich bin, habe ich auf Pause gedrückt. Und das ist ganz schwierig zu treffen, diese Stelle, weil es wirklich ein ganz, 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 ganz kurzer Frame ist, in der sie zu sehen ist. Aber man schafft es, das Bild da anzuhalten. Mhm. Und dann sieht man, das ist die Meiring. Hilft ja nichts. Also man kann hier miträtseln.
RTL konnte man nicht pausieren früher.
Ja.
Yeah. Außer hast du es mit Pay-Per-View-Arbeit
und also Medien 3 Pixeln auf dem Screen.
Challenge an alle zu Hause, versucht die Stelle zu treffen. Ich habe 27 Versuche gebraucht, um den richtigen Moment zu treffen.
Aber das ist ja auch wie bei Jasons Mom. Da gibt es doch auch eine Szene, wo man sie
haben wir gerade im Kino gesehen.
Ja,
genau.
Witzig.
Theresa, was hältst du denn hier von der Therapie Heilung durch Konfrontation? Dass Nina hier mit Maske und Outfit des Killers aus Teil 1 konfrontiert wird. Ist das eine sinnvolle Therapiemethode? Ich habe meine Zweifel.
Ja, also ich kann jetzt nicht per se sagen, das ist Crap, weil das ist ja schon auch, was man irgendwie macht. Das weiß ich jetzt vielleicht ein absurdes Beispiel, aber so angenommen, man wird mal nicht abgestochen, aber angestochen und hat danach Angst vor Messern und kann deswegen nicht mehr kochen. Das ist scheiße, deswegen muss man irgendwie zusehen, dass man wieder sich den Messern annähert. So. Man muss jetzt aber nicht jede Scheißsituation, die einem jemals passiert ist, quasi wiedererleben. Das ist es jetzt nicht. Aber da eine gewisse Resilienz wieder zu entwickeln, das ist schon natürlich sinnvoll. Aber das ist halt was, dafür braucht man erstmal eine stabile Beziehung zu einem Therapeuten, einer Therapeutin und aber auch ein stabiles Selbst. Also da läuft in der Regel vor so einer Traumakonfrontation monatelang, wenn nicht auch jahrelang, irgendwie erstmal eine Stabilisierung, weil man das natürlich auch aushalten können muss. Und das ist auch was, was man zumindest meines Wissens nach nicht in einer Gruppe macht. Und es gibt zwar Traumagruppen, ich war auch mal Habe auch mal so eine Trauma-Sucht-Frauengruppe mitgeleitet. Aber da ist in der Regel, so kenne ich das zumindest, ganz klar, es wird nicht über jetzt Tathergänge zum Beispiel gesprochen oder über konkrete Traumainhalte, weil das halt einfach alle anderen mit in die Misere zieht, wo du halt auch nie weißt, sind sie da jetzt ready für oder nicht. Da wird halt eher dann über Folgen zum Beispiel gesprochen und über einen Umgang und sowas. Das ist da viel mehr Thema, so kenne ich das zumindest. Also man kann jetzt nicht per se sagen, ist Crap, aber so wie es hier gemacht ist, war das zum Scheitern verurteilt. Das kann man schon so sagen.
Ich frage wieder in die Runde, wie fandet ihr The Nun hier? So Look und von der Bedrohlichkeit her, die Killernonne, André, klammern wir jetzt mal so Controverse aus, ne? Weil ja, da sind wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen,
Deutsche Welleck.
Ja.
Ich hätte sie gerne gruseliger gefunden, als ich es habe. Also ich fand sie so irgendwie an sich ganz geil, das Kostüm, auch mit diesem quasi diesem weißen, also kein richtiges Nonnenkostüm, sondern so wie so ein Schleier noch davor dann so. Das war so wie
so ein Fecht,
wie so, also wie so ein Vorhang einfach. Das war irgendwie ganz nice und das hatte schon so Giallo-Vibes, aber ich fand die Shots, in der sie zu sehen ist, die sahen immer irgendwie ein bisschen billig aus. Also irgendwie, weiß ich, ob es dann da hat irgendwie das geile Lighting oder irgendwie mal gefehlt oder so, aber irgendwie sah es auch wieder hier. Es war ein selbes Problem wie beim ersten Teil mit dem Harlequin-Kostüm. Es sah irgendwie ein bisschen ulkiger oder blöder aus, als es sollte. Und es hat leider mich so ein bisschen rausgezogen. Es gibt so einen Shot irgendwie, da unterhalten sich Nina und hier die Stumme, die Janine irgendwie miteinander. Und dann gibt es immer so Gegenshots auf die Nonne, die offensichtlich irgendwie im selben Raum stehen soll, im Schatten oder irgendwie sowas. Das war irgendwie total dumm. Auch so mehrfach, so 3-4 Mal. Und das war irgendwie nicht bedrohlich, sondern dann wieder irgendwie so doof so ein bisschen. Also ich fand das Kostüm irgendwie ganz geil, aber irgendwie die Inszenierung, wie sie in den Szenen inszeniert war, fand ich wiederum nicht bedrohlich genug. Aber an sich nicht, ich fand es besser als eine Harlequin.
Laura?
Also ich kann es ja, glaube ich, eh nicht so richtig objektiv bewerten. Für mich hat es auf jeden Fall immer noch was extrem Gruseliges. Aber was mir jetzt aufgefallen
Die Episode hat sich alleine schon für deine Privatgeschichte maximal gelohnt. Das ist das Einzige, was ich mitnehme aus dieser Folge, ist das.
Aber was mir jetzt bei der Zweitsichtung auf jeden Fall aufgefallen ist und was den Grusel für mich dann doch auch ein bisschen rausgenommen hat, ich finde, die Person, die Nonne spielt, bewegt sich halt sehr, ja, teilweise ungeschickt und irgendwie nicht so richtig smooth. Und ich finde, man sieht halt, dass die nicht so richtig Power hat, was natürlich passt zu der Person, die sie dann am Ende ist. Aber das hat bei mir so ein bisschen den Creepy-Faktor auch rausgenommen. Aber ich bin sehr froh, wenn ich das noch kurz nachschieben darf, dass sie dann nicht irgendwie so eine, keine Ahnung, der noch irgendwie eine dämonische Maske oder sowas verpasst haben, sondern dass es bei diesem plain Nonnen-Look irgendwie geblieben ist. Das wäre sonst noch alberner geworden, glaube ich.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das dem Film noch mehr geschadet hätte. Und so ist es halt noch mal universeller irgendwie, weil jeder hat wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Form eine Nonne gesehen und hat das dann so also als Projektionsfläche für die Angst, wenn man das nächste Mal eine Nonne trifft, zufällig. Also Laura dann am nächsten Tag in der Schule wahrscheinlich. Ich fand die ganz cool, aber ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich fand, dass die irgendwie schlecht aussah oder gar nicht gruselig, aber viel mit mir gemacht hat die jetzt irgendwie auch nicht, was halt aber auch irgendwie halt wieder an dem Film liegen könnte, der zwar irgendwie prinzipiell einen besseren Ansatz hat als der erste, hat für mich besser funktioniert, aber trotzdem auch ähnliche Schwächen hat, also einfach super blutarm ist, dann diesen Niklas, also ganz ehrlich, weg mit dem, den braucht doch auch wirklich keiner, juckt überhaupt nicht, was mit Niklas los ist und halt wieder so Drehbuchprobleme, dass die Figur, glaube ich, auch wieder nicht gut wirken kann, deswegen die mich dann doch recht kalt gelassen hat.
Der ist leider auch sehr hell, der Film, ne? Also ich hätte mir gewünscht, dass sie dann eben noch so ein bisschen das, was später, oder was Filme wie Shutter Island und so mit dieser Insel machen. Ja, ich weiß, ist klischeehaft, aber mein Gott, lass ein Unwetter ausbrechen, lass es da halt stürmen, Wind, Regen, lass die Fensterläden da klappern und weiß ich nicht was alles und zeig die fucking Nonne, wie sie draußen irgendwelche Leute abmetzelt im Sturm. Die ist halt auch fast durchgängig immer bei Tageslicht zu sehen und deswegen fand ich auch, dass da so ein bisschen der Grusel bei der Nonne raus war und der Film hätte einfach generell, glaube ich, ein bisschen mehr Düsternis und Dunkelheit, vor allem früher im Film vertragen können, weil ich glaube, das wird zum ersten Mal ein bisschen düsterer ab Minute 55 oder sowas. Und bin auch ganz bei dir, Theresa. Ich fand auch, dass diese Liebesgeschichte Nina, wie ist der, Niklas und Nina, ja, völlig banal, uninteressant. Macht die keine Figur besser.
Er ist doch Nina auch quasi nur da, damit du auch wieder denkst, oh, er könnte der Killer sein.
Genau, so,
weil
genau.
Er natürlich auf die Insel kommt und entweder ist es er, der Bootsmann oder der Mann von der von dieser Helferin,
von der,
die ja im Keller wohnt da quasi. Ja. So die drei sind ja so als Männer natürlich so im Fokus, weil du denkst ja, okay, alle Protagonisten, das war ganz am Anfang mein Gedanke, okay, alle Main-Protagonistinnen sind Frauen, dann ist der Killer ein Mann. Das war mein allererster Gedanke, aber ist ja dann nicht. Na, du, dafür ist der da.
Und sie werfen ja auch noch den anderen Red Herring rein, der dann nicht zu sehen ist. Sie sagen ja auch immer noch, also es wird ja suggeriert, dass vielleicht auch Hagen Dorn, das ist ja der Name des OG-Killers, also eigentlich ja gar kein Killer in dieser Filmreihe, aber der halt damals ausgebrochen ist im ersten Teil, Hagen Dorn, dass der vielleicht auf der Insel sein könnte. Nina vermutet ja dann irgendwann schon, dass der hinter ihr her ist, was ja auch ein bisschen mit dieser Konfrontation zu tun hat, mit dieser Therapie. Therapie in Anführungszeichen.
Aber ist er nicht tot? Ist er nicht gestorben?
Wenn jetzt jemand im ersten Teil aufgepasst hätte.
Nee, also.
Aber sie sagen doch hier im zweiten Teil, dass der, also sie, Nina vermutet es doch zumindest, dass es Hagendorn ist.
Ja,
ist doch
genau.
Hagendorn, oder nicht?
Der Sperma-Beraubte.
Der Sperma-Beraubte, genau.
Und sie sagen doch auch, der läuft doch auch, von dem sieht man doch diesmal sogar das Foto im Fernsehen.
Ja, genau.
Also irgendwas sagen sie doch. Aber ich habe leider vergessen, ob sie.
Ja.
Ich weiß nicht.
Also stimmt, Jessica muss sie doch umgebracht haben.
Ja, theoretisch schon.
Nee, im Krankenhaus. Nee. Sie hat ihn ja nur ins Krankenhaus gebracht.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, der lebt.
Kommissar Ärmchen hat gesagt, er ist im Krankenhaus.
Okay. Ja. Ja, gut. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Aber habe ich zu keiner Sekunde auch nur irgendwie geglaubt, dass.
Wie dumm wäre das?
Ich habe sogar eher noch das Gefühl gehabt, dass der Film so ein bisschen uns auch suggerieren wollte, die Nina, die ist schon ganz schön durchgeknallt. Vielleicht ist dies auch selber.
Ja.
Also, dass das so ein bisschen in die Richtung gehen sollte und dann, wo sie dann nachher auch das Kostüm von dem Harlekin anzieht und so, uiuiui, also.
Ja, so ein bisschen, fast so ein bisschen Halloween.
Ich wusste es, dass du sagst, ich wusste es. Du willst halt immer, ich habe genau gerade, weil auch dieses Gedanken Kostüm habe ich direkt Jamie in dem Clowns-Mini-Harlekin-Kostüm gesehen. Ja, ja.
Nur ganz kurz, mir fällt gerade ein, der hieß Hagendorn, ne? Ja, ich war mal auf einem Reiterhof in den Reiterferien, der hieß Hagedorn.
Oh. Obacht, Theresa.
Und wonach der wohl benannt ist, das wäre crazy.
Optisch, André, haben wir schon festgehalten, du hast gesagt, der ist für dich besser. Als erster Teil würde ich dir auch recht geben, fand trotzdem, dass der sich mehr nach TV angefühlt hat als der erste, weil da das, was optisch nicht so gut ist, dafür richtig scheiße war in dem Film. Vor allem diese, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da gibt es so ein paar ganz hässliche, niedrig-framige Einstellungen, die dann da so, ich sag mal, im Wong Kar-Wai-Stil gefilmt sind, nur halt nicht gekonnt. Das sah dann richtig kacke aus, wenn dann nur noch so die sich so in Zeitraffer bewegt haben, weil halt, ne, frühe 2000er,
ja,
geil.
Das war aber genau wie bei den Kills, das ging mir auch beim ersten schon auf den Sack, dass jeder Kill immer mit der Slow-Mo angefangen ist, dass sie immer die Zeit halbieren, wenn es irgendwie spannend wird, um dann irgendwie diesen Moment auszukosten, so lasst es. Das war leider hier auch wieder, ja.
Was mir gut gefallen hat, ist, dass der sich hier, also dass der hatte für mich wirklich eine gewisse Eigenständigkeit, was der erste Jahr nicht so hatte, also zwar mehr jetzt vielleicht als Flashback, aber ne, immer noch sehr Teen-Slasher-mäßig, fand, das hat so mit dem Teen-Slasher hier gar nichts mehr zu tun. Das war echt so Euro-Gothic, fand ich komplett. Also wie gesagt, da sind die Vorbilder definitiv alle europäisch gewesen von Siegel und nichts Amerikanisches mehr und das hat mir prinzipiell erstmal gefallen. Nur hat der Horror halt bei mir, Theresa, kam bei mir halt irgendwie gar nicht an. Das fing schon so an, dass oh cool, die Nonne verfolgt die Blonde
Janine.
Und dann geht die einfach im Sumpf unter. Ich dachte, das kann im Moor unter, das kann doch nicht sein. Ich denke so, die wird die doch jetzt schön irgendwie wegsplashen oder sowas. Nee, die geht einfach im Moor unter. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Und da wusste ich schon, okay, das wird mit uns, liebes, wie heißt der Film? Mädcheninternat? Nee, wie heißt der? Das Mädcheninternat, das wird mit uns nichts, dachte ich schon beim ersten Kill schon.
Ja, also ich habe ja auch schon Ähnliches erwartet nach dem ersten Teil. Hatte schon vielleicht die Hoffnung, dass da noch ein bisschen mehr an Gewalt auch irgendwie geht, aber ist ja wirklich halt gar nicht der Fall. Und der dümpelt, also der verschwendet seine Zeit einfach mit unnötigen Sachen, anstatt irgendwie die Sachen, die interessant zu machen sind, zu machen. Zum Beispiel saftige Kills oder Auf jeden Fall nicht Niklas. So. Und ja, das ist halt einfach super schade, weil ich auch das Gefühl habe, der Film hat viel mehr Potenzial, aber weiß es auch hier wieder nicht auszuspielen.
Ich finde, der hätte auch ein bisschen sleaziger sein können. Also wenn wir hier schon so Nonnenkloster, der hätte auch ein bisschen Nunsploitation mit reinpassen können, finde ich. Nee. Auch fürs Abendprogramm von RTL. Doch, doch. Nee. Ein bisschen Schmuddel.
Nee, aber nicht in so einer Trauma.
Bisschen Nacke da ist.
Doch. Nee, dann hätte Siegel wieder seinen Pornoskandalartikel in der Bild gehabt.
Achso, stimmt, ja, sorry.
Aber jetzt habe ich einen neuen Titel für den Film. Spermaraub im Mädcheninternat.
Genau. Oh Gott. Ja, das zeige ich dir auf der Filmbörse diesmal, den Film.
Und am Ende vom Titel muss dann aber so stehen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und Niklas.
Ja. Nein. Ich fand auch diesen Boot, der auch hier, das finde ich auch wieder so, auch ein paar Sachen, dass der Bootsführer, das war auch so dumm, egal, brauchen wir gar nicht drüber reden. Fandet ihr denn, dass der Film unterschwellig ein bisschen Religions- und Christentumskritik an den Tag gelegt hat, Laura? Hast du da ein bisschen das raussehen können?
Also ich muss sagen, das war für mich jetzt beim Schauen nicht vordergründig oder so, aber ich glaube schon, dass das da drin steckt. Also allein, sag ich mal, das Grundtrauma von dieser Nonne, dass sie halt ne verbotenerweise schwanger wird und als Antwort darauf die anderen Nonnen das Baby halt töten. Ich meine, weiß ja jeder, dass das moralisch irgendwie eine schwierig zu vertretene Entscheidung ist. Und ich, dass sie dann darüber halt zerbricht und jetzt selber moralisch sehr fragwürdig handelt. Ich glaube schon, dass man das als Kritik verstehen kann.
Ja, auch so im Sinne von, dass es halt für die Nonnen in ihrem Glauben okay war, das zu tun auch. Ne? Mhm. Genau, ja.
Genau. Ja.
Pluspunkt bekommt der Film von mir am Ende noch. Und gerade das, weil das ist der größte Unterschied zu Teil 1. Ich finde tatsächlich, dass der Showdown hier nicht nur besser ist als im ersten Teil, was nicht schwierig ist, sondern auch besser ist als der Rest des Films. Ich muss sagen, da habe ich doch ein bisschen, ich werde nicht sagen, dass mich der jetzt komplett irgendwie also angespannt hat oder sowas, aber ich habe da so ein bisschen Spannung bei empfunden. Da häufen sich ja dann auch ein bisschen die Leichen so, das hat ein bisschen mehr Tempo irgendwie, das hat mir viel, viel besser gefallen als im ersten Teil, muss ich sagen. Wie gesagt, über die Auflösung direkt kann man natürlich streiten, dass damit Frau Professor Meiring, dass die jetzt die Killernonne ist, okay, ne, kann man so machen, ist auf jeden Fall nicht so weit hergeholt wie das Ende vom ersten Teil. Und das ist auf jeden Fall für mich deutlich runder gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr mir da zustimmt.
Ja, insgesamt, also ich fand überraschend, dass dann wirklich alle überlebt haben. Also da haben sie auch gut dann die FSK getrickt, nämlich zu sagen, ha, deswegen ist der Film auch nur so zahm, weil irgendwie alle nur entführt wurden und gar nicht abgemetzelt, dass die dann da quasi alle als Nonnen dann verkleidet gefesselt waren. Das fand ich auch irgendwie ein ganz geiles Bild, wo dann so alle da knien gefesselt sind. Sie wollten dann rituell quasi dann alle abmetzeln. Lustig fand ich, da muss ich leider auch lachen, weil es unfreiwillig lustig war, wo dann ihr Boy hinten im Galgen hängt, aber ersichtlich auch nicht so richtig über dem Boden, sondern die Füße kommen noch auf den Boden und er war auch nicht so richtig am Ersticken, sondern hat dann so ein bisschen so rumgewickelt und getan. Das war schon wieder so doof lustig. Aber das Endsetting da, dieser Kapelle, dann dass sie dann auch natürlich symbolisch, sie überwindet ihr Trauma im Harlequin-Kostüm dann, ne, natürlich da auftaucht. Ich fand nur, was leider auch wieder dann der Entschärfung im Vorfeld wahrscheinlich schon geschuldet ist. Ich fand es halt einfach ein bisschen wack, dass dann Meiring einfach nicht im Boden bricht und tot ist.
Mhm. Ja.
Sie bricht dann, also es war irgendwie, ja, auch da wieder symbolisch, was auch ganz cool aussah, weil sie bricht dann durch. Und dann haben sie unten halt auch die Ausleuchtung, kam dann von unten, dann hast du so, wie das Licht so durch diese Holzpaneele durchscheint nach oben mit so ein bisschen Nebel. Das sah sogar ganz cool aus. Nach dem Motto, so, die Nonne fährt in die Hölle quasi. Aber es war ein bisschen unspektakulär, dass sie einfach runterfällt und dann ist halt tot. Also wäre natürlich geiler gewesen, wenn Nina sie irgendwie geil abmeuchelt. Aber gut, so ist natürlich die Hauptfigur auch trotzdem, hat kein Blut an den Händen, natürlich. Aber es war ein bisschen lame, dass sie da einfach nur runterkracht, so. Aber ich fand die ganze Endsequenz eigentlich ganz, ganz nett, ja.
Das war übrigens wirklich wild. Ich dachte, das habe ich eben doch gesagt, so, da stapeln sich die Leichen. Und das hat sich gefühlt auch, die gleichen gestapelt und am Ende standen da plötzlich alle wieder lebendig. Das war
aber eine,
genau so, wie du es gesagt hast, André. Ja?
Aber eine war doch da auch tot unter den verkleideten Nonnen. Der hat die Nina dann noch so die Augen zugemacht.
Ja, stimmt.
Ja, ja, das war doch die
diese Cora?
Blonde mit den Locken, ne?
Ja, und die aus
dem Moor.
Hat sie nicht wieder rausgeholt.
Nee, dann noch eine.
Das wäre auch geil gewesen.
Die wurde aber erstmal noch abgeduscht, ne?
Ja,
ja,
ja. Ja.
Die wurde schon schick
gemacht. Ich fand's auch geil, wie sie dann da zu der Janine gegangen ist, glaube ich, war das doch, wo sie nach dieser Puppe das Auge ausgestochen hat.
Ja.
Und dann geht sie zu ihr und du denkst so, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Und dann passiert natürlich gar nichts.
Ja, Laura. Wie sieht's aus?
Ja, was soll ich sagen? Also, ich muss sagen,
wie hat dir die Umsetzung deines Drehbuchs gefallen?
Hätte man besser machen können.
Ja.
Nee, also was mir gefallen hat, ist auf jeden Fall, oder was mir besser gefallen hat als im ersten Teil, ich finde wirklich auch, das Setting war echt was Besonderes. Mir haben die Figurenkonstellationen besser gefallen. Mir hat auch gefallen, dass man bei dem Film, finde ich, noch ein bisschen mehr die Handschrift von Robert Siegel irgendwie erkennen konnte, weil der teilweise sowas, ja, so leicht Verträumtes irgendwie hatte. Das fand ich auf jeden Fall cool. Aber insgesamt, wie Theresa eben schon gesagt hat, finde ich, ist das halt so ein Film, wo man so denkt, das hatte Potenzial, aber die Umsetzung ist dann leider auch nicht so wirklich gelungen. Und ich habe lange überlegt, aber ich kann ihm eigentlich nichts Besseres geben als 2,5. Da komme ich am Ende hin und ich glaube, da hätte man wirklich noch was Cooleres draus machen können. Aber insgesamt hat es dann an zu vielen Stellen für mich doch gehakt und das Drehbuch ist dann halt doch am Ende auch wieder sehr durchwachsen.
Ein Problem, das der Film nicht hatte, ist, dass er zu deutsch wirkte. Ne? Das wird beim ersten Teil vielleicht noch. Also das kann man dem Film nicht anrechnen.
Das ist korrekt. Ist
tatsächlich wahr.
Vielleicht, weil er in der Bretagne gespielt hat.
Ja, vielleicht ist es das Setting. Ja, kann sein. Ja,
und da fuhr halt nicht noch irgendein dummer Comedian hinten vorbei. Und das war natürlich auch nicht, da spielt halt nicht Sascha. Und da ist halt, das war schon einfach.
Sascha, ja. Achso, im Film, die Musik, ich wollte sagen, im ersten hat Sascha auch nicht mitgespielt.
Nein, also da läuft nicht Sascha.
Ja.
Das war schon so ein bisschen entrückter, so dass da, das hat ein bisschen Abstand so zu den typischen deutschen Tropes. Ja.
Theresa.
Also ich fand auch das Setting cool. Ich fand auch eben unsere Girls-Gruppe da cool, wie die miteinander interagiert haben. Ich fand auch tatsächlich cool, dass die Nina am Anfang den Brief an den Niklas geschrieben hat und irgendwie nochmal auch ein paar Sachen über sich tatsächlich auch erzählt hat, wo ich dachte, ah, okay, jetzt kriegt sie Charakter, den sie eigentlich schon im ersten Teil irgendwie gebraucht hätte. Ich mochte die alle echt gerne. Ja, die Einrichtung da ist schon ein bisschen eigenartig. Auch dass da nur zwei Leute arbeiten, was machen die denn, wenn da mal Norovirus ausbricht? Also wirklich. So, wenn Urlaub. Wenn der Nachtdienst krank wird, das ist schlimm, gibt gar keinen Nachtdienst. Naja, okay. So, dass irgendwie ich dachte, okay, das ist schon ein komisches Konzept, ne? Aber für einen Film funktioniert es, finde ich, trotzdem. Aber ja, dieser ganze Liebes-Subplot mit Niklas, da habe ich mich jetzt ja schon viermal drüber aufgeregt, mache ich jetzt noch ein fünftes Mal. Hat mich irgendwie, fand ich einfach uninteressant. Ich fand den auch an anderen Ecken immer mal wieder langweilig irgendwie, vor allem in der Mitte und so nach, also so alles zwischen diesem Einstieg, wo wir irgendwie sehen, wie die Girls miteinander rumblödeln und irgendwie Spaß haben und zum Showdown war dann doch irgendwie eher langweilig leider auch und dann halt eben die fehlenden Kills, die ja de facto jetzt, wie wir wissen, wirklich keine Kills waren und das ist einfach super schade, viel Potenzial verfehlt, aber irgendwie mochte ich den deutlich lieber als den ersten Teil. Aber ein Kracher ist es trotzdem nicht, deswegen bin ich auch bei 2,5 Sternen.
Ja, ich glaube, ich finde den theoretisch auch besser gemacht. Es ist origineller, eigenständiger als der Vorgänger, auch weil man sich eben so ein bisschen löst von dieser Teenie-Slasher-Welle und einfach so einen inhaltlich etwas reiferen Film gemacht hat, aber er ist halt irgendwie. Ja, genau das, was Theresa eben gesagt hat, besonders im Mittelteil, erstaunlich langweilig, weil da wirklich Sachen passieren, die mich überhaupt nicht interessiert haben, gerade Nina und Niklas, das ging mir ein bisschen auf die Nerven, plus die harmlosen Kills, da war halt wenig Thrill bei, drücken wir es mal so aus, ne, es war so leichter Grusel, so nett irgendwie so, nett gemacht, aber das hat mich nicht gekickt, so Setting, Cast, Atmosphäre, alles besser als im ersten Teil. Aber man hatte auch das Gefühl, dass das, was du gesagt hattest, Laura, das Potenzial wurde hier nicht mal annähernd ausgeschöpft. Da wäre viel mehr möglich gewesen. ist vielleicht eine Budgetsache, ist vielleicht eine Handwerkssache, aber eine Handwerkssache ja scheinbar eigentlich nicht, weil, wie gesagt, Laurin hat diese Sachen gehabt und der war auch nicht teuer, der Film. Aber vielleicht wollte man das auch einfach nicht. Seitens RTL weiß man jetzt nicht, die werden ja ihm bestimmt auch gesagt haben, nee, mach mal was für Mainstream und so weiter, wir brauchen hier die Scream-Leute und so weiter. Muss aber jetzt am Ende fairerweise sagen, das mag vielleicht der bessere Film sein, ich würde trotzdem den ersten Teil eher noch mal gucken und bin deshalb bei 2 Sternen. Also etwas niedriger als beim ersten. Crazy. Wie gesagt, es ist der bessere Film, aber ich glaube, der ist mir zu langweilig einfach, der zweite Teil, ganz einfach. Das ist für mich immer noch das Wichtigste neben der audiovisuellen Qualität, dass der irgendwie spannend oder wenigstens unterhaltsam ist, kurzweilig ist. Und das ist der zweite Film hier nicht. Der ist eigentlich über die meiste Zeit ziemlich langweilig. André?
Ja, ich bin mit dem zweiten auch besser warm geworden als mit dem ersten, muss ich sagen. Also ich finde ihn auch in vielen Belangen besser. Setting, Inszenierung, die Charaktere, die Charakterentwicklung. Also macht er einfach schon viel richtig. Alles hat halt eben auch auf einem Niveau, wo man sagt, ja klar, geht alles besser, aber es ist auf jeden Fall eine Steigerung. Und das war gerade auffällt, wenn man den Back-to-Back auf jeden Fall guckt. Ich mochte, dass Nina wieder dabei ist, das, als Figur, das fand ich einen guten Ankerpunkt dann auch für den zweiten. Und ja, er ist halt in seiner Inszenierung, was auch die Kills angeht, ja, ähnlich schwach, beziehungsweise hier eben auch deutlich noch zahmer leider. Das nimmt ihm ein bisschen raus. Es gibt ein, zwei Highlights, wie mit dem Speer, wie gesagt, am Ende, das ist ganz nett und so. Aber insgesamt, klar, ne, hält er sich da leider sehr zurück, was das angeht. Da wäre viel mehr drin gewesen. So die ganze Herleitung mit der Killerin und der Killernonne finde ich auch okay. Auf jeden Fall auch alles besser als der erste, dieser ganze Quatsch-Twist. Das spart er sich jetzt zum Glück auch so ein bisschen aus, da wieder so einen Riesenfass aufzumachen. Und ja, ich mochte halt vor allem auch diese ganze Atmosphäre und eben doch da auch wieder Siegels Gespür für dieses ja, Giallo-hafte, was er auf jeden Fall in seinen Filmen hat, über diesen Euro-Horror. Und der ist drin und das mochte ich. Wie gesagt, ging alles immer auf eine Spitze besser. Aber ich habe mir schon ganz gut gefallen. Auf der Negativseite, wie gesagt, klar, auch wieder hier teils Schauspiel, dann solche Sachen mit diesen Slow-Mos bei den Kills und so. Da war auch viel Slop dabei. Und man sich wieder fragt, was machst du denn da? Auch, wie gesagt, die Inszenierung der Nonne selbst so geht auch besser. So, das Kostüm ist irgendwie nie so geil eingefangen wurde, wie es eigentlich könnte. Da fehlt mir auch die Düsternis. Da bin ich bei Chris. Ich finde es zwar auch cool, dass er eine Atmosphäre erzeugt bekommt, trotz der Helligkeit. Ne? Das ist ja auch eine hohe Kunst. Trotz eben viel Licht eine gewisse Spannung zu erzeugen oder eine Atmo. Das finde ich, kriegt er per se hin, aber in den richtigen Momenten wäre ein bisschen Düsternis oder ein bisschen mehr dann, ja, The Gothic wirklich dann cool gewesen. Das fehlt dem Film dann so leider so ein bisschen. Und ich lande am Ende auch bei 2,5. Ich finde ihn auch echt einen Ticken besser als den ersten tatsächlich. Auch wenn er da vom Slasher ein bisschen abrückt, so als generell Formel zwar, aber muss sagen, ich habe mir nicht so ganz halt an den Kopf gepackt bei so vielen Momenten wie beim ersten. Und deswegen funktioniert er für mich da echt auch einen Ticken besser.
Sind jetzt wirklich nur zwischen 2 und 2,5 Sternen umhergetapselt bei beiden Filmen, ne?
Ja.
Lustig. Ja, aber das soll es natürlich noch nicht gewesen sein, also für heute schon, aber wir haben uns noch 2 Filme rausgepickt und in der nächsten Folge, nächste Woche Freitag, erfahrt ihr, das prophezei ich jetzt einfach mal, dass ihr das erfahrt, wie James McAvoy und Isla Fisher es in den deutschen Slasher Swimmingpool, der Tod feiert mitgeschafft haben. Was haben die verbrochen, dass sie dazu gezwungen wurden, da mitzuspielen? Das könnt ihr nächste Woche gemeinsam mit uns herausfinden. Es wird weiterhin schmerzhaft hier, so viel kann ich schon mal sagen. Für wen? Aber ihr guckt, glaube ich, fleißig draußen alle mit und quält euch mit uns durch diese Filme. Das macht dann immer, glaube ich, nochmal doppelt so viel Spaß, würde ich sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr wisst Bescheid, Weihnachten mit Devils and Demons. Karten findet ihr in den Shownotes, falls es noch welche gibt. Das wissen wir nicht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war's das für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Theresa, Laura, André. Und bis zum nächsten Mal. Gruselt euch schön.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.